Hallo Leute, besucht mich doch mal auf meiner neuen Webseite www.frankstoner.tv. Dort warten noch viel mehr Folgen von Stoner Frank und Frei. Und jetzt viel Spaß bei der Sendung. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stoner Frank und Frei hier bei Nuviso. Heute mit einem Thema, was wir schon ganz lange kennen, mit dem wir uns schon ganz lange beschäftigt haben und was man, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, das hat so seinen Drive verloren. Aber genau darüber möchte ich heute mit jemandem sprechen. Ich habe meinen Gast eingeladen zum Thema Kornkreise und ich bin ja hier im Hause Nuviso und es gibt, glaube ich, auch in Deutschland keinen, den ich eher gefragt hätte als den Filmemacher Frank Höfer. Denn Frank, du hast 2 Filme zum Thema Kornkreise gemacht. Aber erstmal willkommen hier bei Stoner Frank und Frei in deinem Studio. Ich hoffe, du hast eine gute Anreise gehabt hier vom ersten Stockwerk runter.
Ja, genau. Ja, freut mich, bei dir zu sein, Frank.
Ja, es geht um das Thema Kornkreise und du hast ja selber schon 2 Filme gemacht. Wir haben sie ja beide liegen, die neue Feldordnung und auch die Croppies. Bevor wir zu den Filmen kommen, mal so ganz allgemein gesprochen. Ich meine, wir haben jetzt 2018 und dieses Kornkreisphänomen, das begleitet uns seit Anfang 90er, Ende 80er. Wie geht's dir damit? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat nicht mehr so eine große Bedeutung für mich, wie es noch vor 10, 15 Jahren gab, wo ich wirklich, glaube ich, jede Woche auch geguckt habe, gerade in der Saison, was gibt's Neues an Kornkreisen. Wie ist es für dich?
Ja, ich nehme das auch wahr, auch bei mir selber. Ich habe die letzten Jahre mich gar nicht sehr dafür interessiert. Ich habe natürlich immer so mal geschaut, was gibt es für neue Formationen, bin da aber gar nicht weiter tief eingestiegen, so wie ich das noch vor 10 Jahren gemacht habe. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass das Kornkreisphänomen früher mit 2012 verbunden wurde. Mhm. Und das ist ja nun vorbei. Und ja, vielleicht hat man dadurch auch im Unterbewusstsein so das Signal bekommen, hier ist vorbei, spielt keine Rolle mehr und so weiter, weil wir eben diese Verknüpfung hatten von 2 Dingen, die wahrscheinlich gar nichts miteinander zu tun haben.
Ja, das glaube ich auch, das 2012 hat da durchaus viel damit zu tun, so. Wir wollen uns dieses Phänomen mal anschauen, weil die andere Seite ist, es ist ja keineswegs so, dass das jetzt irgendwie geklärt ist oder wir jetzt wissen, was hinter dem Phänomen steckt. Es gab eine Zeit, da haben wir sehr viel Energie draufgelegt, jetzt nicht mehr, aber das macht es für mich auch gerade interessant. Und lass uns das mal so sozusagen von 2018 nochmal eine Revision machen, das Thema nochmal angucken, jetzt, wo wir so ein bisschen Distanz dazwischen haben. Also das ist so mein Gefühl so.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch nicht so, dass das Kornkreisphänomen abgenommen hätte, sondern das Interesse daran hat abgenommen. Das Phänomen ist nach wie vor da, mit allen damit verbundenen Fragen. Wobei sich auch die Fragestellung bei mir ein bisschen geändert hat. Ich wollte früher immer wissen, wer macht die Kornkreise? Spielt eigentlich heute weniger eine Rolle als mehr die Frage nach dem Wie, weil man daraus wahrscheinlich wesentlich mehr lernen könnte.
Na gut, lass uns genau mal diese großen W-Fragen angehen, so wer, wie, warum. Ja, lass uns mal mit dem Wie starten. Ich meine, du warst auch vor Ort, ja. Du hast diese 2 Filme gemacht, du hast dich auch aufrichtig damit beschäftigt. Ich kann auch nur jedem von euch empfehlen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut euch diese Filme an. Der erste hier, die neue Feldordnung, ist eher so eine klassische Doku mit sehr viel Informationen, wo du wirklich versuchst, halt völlig offen an das Thema ranzugehen, auch die Expertise einzuholen von Fachleuten, Leuten, die sich mit beschäftigen. Also das erste ist so eine richtig klassische Doku mit super vielen Informationen, mit Daten. Das zweite ist auch ein ganz großartiger Film, die Croppies. Ich weiß gar nicht den Fachbegriff, aber das ist eher, es ist auch eine Doku. Aber
eine Fortsetzungsserie eigentlich.
Eine Seriendoku.
Also es ist eine 8-teilige Serie. Es gibt auch eine Filmversion davon, die ist allerdings wesentlich kürzer als jetzt die ganze Serie. Und es ist im Prinzip ja auch reportagisch, dokumentarisch mit auch szenisch, also es ist szenisch gedreht, kann man sagen. Also weil wir eben in dem ersten Film schon alles gesagt hatten, was es zu dem Thema zu sagen gibt. Im dokumentarischen Stil haben wir uns bei The Croppies dafür entschieden, uns selber in den Film als Protagonisten reinzunehmen und sozusagen nicht die Kornkreise als Hauptsubjekt des Filmes zu machen, sondern uns selbst auf der Suche nach den Antworten.
das Phänomen eigentlich, so ein Kulturphänomen. Weil es ist ja dann in Südengland, da geht es richtig ab. Die Croppies, das ist eine richtige Szene, die sich dort etabliert hat. Mhm. Und ja, auf jeden Fall spannend. Aber hey, wir wollen ja auf das Wie gehen. Also du warst eben dort. Ich meine, du hast dort geforscht, du hast mit vielen Leuten gesprochen, du warst in den Kornkreisen drin. Jetzt erwarte ich nicht von dir, dass du uns jetzt alles genau erklärst. Es bleibt ja ein gewisses Mysterium. Aber so deine, was sind deine Erkenntnisse zum Wie? Wie macht man Kornkreise oder wie entstehen Kornkreise, sag ich mal so? Was glaubst du?
Ja gut, meine Erkenntnisse gehen dahingehend, dass ich auch nur die Rechercheergebnisse von anderen wiedergeben kann. Die sind auch in der neuen Feldordnung, dann wird die filmisch aufbereitet, was es eben zu dieser Frage zu sagen gibt. Und da verweise ich mal auf die Forschungsergebnisse von diesem BLT Research Team. Also die haben über 200 Kornkreise untersucht, ist allerdings schon eine ganze Weile her. Also das war noch in den 90er Jahren. 200 Formationen untersucht auf verschiedenste Anomalien. Man hat Bodenproben genommen von dem umgelegten Feld, also von dem Kornkreis an sich, als auch zum Vergleich aus dem unbeschädigten Feld sozusagen und hat das untersucht. Da sind interessante Sachen rausgekommen. Man hat in den Oberschichten der Erde Sedimentgestein und kleine magnetische Kügelchen gefunden, wenn auch nicht in allen 200 Kornkreisen, also nur in ein paar wenigen, ein paar Dutzend, zwei, drei Dutzend maximal, die aber durchaus sehr viele Fragen aufwerfen. Man hat auch Keimproben genommen, also man hat das Korn aus dem umgelegten Kornkreis genommen und von nicht umgelegten Ähren hat die wieder auskeimen lassen und beobachtet, was da passiert. Da war auch sehr, sehr interessant festzustellen, dass die umgelegten Keimlinge aus dem Kornkreis sozusagen selbst wesentlich robuster waren, wesentlich überlebensfähiger waren, also wesentlich weniger Licht gebraucht haben, mehr Keime ausgetrieben haben. So ähnlich, wie man das auch vom Urzeitcode kennt.
Das ist interessant, weil genau das kam ja gleich in den Kopf hier. Urzeitcode, für alle, die sich nicht erinnern, das ist auch so eine Geschichte eigentlich aus den 80er Jahren. Es waren zwei Schweizer Forscher und jetzt ganz grob, das ist eine Riesengeschichte eigentlich. Aber nur, damit wir es uns in Erinnerung rufen, was diese beiden Forscher entdeckt haben, ist wenn du junge Pflanzen einem elektrostatischen oder elektromagnetischen Feld aussetzt, dass dann die Genetik dieser Pflanzen darauf reagiert. Und der Urzeitcode heißt deswegen, weil die eben in ihrer Testreihe festgestellt haben, dass diese Pflanzen dann dazu neigen, eine ältere, eine vorzeitliche Genetik anzunehmen. Sprich, wenn du einen jungen Farn meinetwegen so bestrahlst, dann wächst er nicht als Farn, wie er heute halt wächst, sondern er wächst so, wie ein Farn vor 100.000 Jahren oder Millionen Jahre gewachsen ist. Und das ist ja schon mal interessant, dass sowas, also das ist eben auch bei Kornkreisen tatsächlich, nicht bei allen, da müssen wir auch noch drauf eingehen, aber dass es dort manchmal also solche Effekte gab, das ist doch hochspannend, ne?
Ja, also um das vielleicht nochmal zu präzisieren, also wir reden hier über einige hundert Kornkreise, die weltweit jährlich entstehen. Die allermeisten davon in der Region um Wiltshire in England, das ist auch die Region, wo Stonehenge ist. Dort entstehen die meisten und schönsten und größten Formationen. Und wenn wir über ein echtes Phänomen reden, das definiere ich persönlich als nicht menschengemachtes Phänomen, dann reden wir hier bestenfalls irgendwas zwischen 0% und 3%. Mhm. Ja, also der überwiegende Teil ist menschengemacht, meiner Ansicht nach. Kann man sich ja auch auf YouTube teilweise angucken, dass man doch in der Nacht mit Brettern da einigermaßen schöne Formationen hinkriegt, aber erklärt eben auch nicht alles. Also 2-3% bleiben äußerst ominös und in diesen 2-3% hat man dann eben auch diese Anomalien festgestellt, wie eben diese magnetischen Kügelchen im Oberflächenboden, also in 2-3 Zentimeter Tiefe. Also die waren dann auch noch zentrifugal verteilt, also sprich, man hat entweder im Zentrum des Kornkreises die meisten oder die wenigsten dieser Kügelchen gefunden und das hat dann zum Kornkreisrand zu oder abgenommen, also zentrifugal verteilt.
Das ist interessant, ne?
Ja, und da macht sich bestimmt keiner die Mühe und gräbt das noch ein und hinterlässt dabei keine Spuren. Und da das eben außerhalb des Kornkreises nicht gefunden wurde, muss man ja logischerweise davon ausgehen, dass das miteinander zusammenhängt. Und es gibt auch, und diese magnetischen Partikel an sich, diese Kügelchen, weiß man auch, dass die nur unter enormer Hitze und enormem Druck in dieser Form entstehen, was man eigentlich nur in tiefen Sedimentgestein findet, aber eben in der Oberflächenstruktur von Kornkreisen, in wenigen Kornkreisen. Also
du gehst also davon aus, das Kornkreisphänomen hat vielleicht verschiedene Ursachen. Also es gibt welche, die auf irgendeine ganz herkömmliche, simple Machart gemacht werden.
Mit Brettern. Das wird wohl die Ursache für die allermeisten Kornkreise sein.
Da gibt es auf jeden Fall auch Belege dafür. Wir haben, glaube ich, auch ein Video. Wollen wir uns das mal angucken?
Genau, schauen wir mal rein.
Ja. Ja, okay, wir sehen hier also auf dem Video nachts Leute arbeiten, es sind mehrere Leute und tatsächlich, wenn man mir so die Timeline anguckt, die kommen da relativ schnell voran. Aber jetzt, es ist ja trotzdem auffällig, was die dort machen. Ja? Und kann man sich denn wirklich vorstellen, dass diese Hunderten oder Tausende von Kornkreisen, die wir mittlerweile haben, dass die alle so gemacht werden? Ich meine, du warst in England und es erscheint doch so, als ob die Bauern, die Landwirte, denen die Felder gehören, da überhaupt nicht begeistert sind. Es ist also nicht so, dass die jetzt da irgendwie davon profitieren, da kommen die Crappies, wir haben ja schön Tourismus und so weiter, und dann kann man irgendwie ein bisschen einen Taler nebenbei verdienen, sondern die Landwirte sind da voll dagegen. Für die ist es ein Vandalismus. Ja?
Vandalismus und vor allem eben ein Verlust. Also so ein Kornkreis kann schon mal ein paar tausend Euro Schaden sein durch den Verlust des Getreides, der dann eben nicht mehr eingefahren werden kann. Und die sind natürlich überhaupt nicht begeistert und die meisten Kornkreise werden auch zur Anzeige gebracht. Und wir haben bei den Dreharbeiten von die neue Feldordnung, wollten wir uns selber mal auf die Lauer legen, selber mal Kripo spielen, ja, des Nachts einfach mal. Wir haben uns einen schönen Ort rausgesucht, wo man großflächigen Blick über Wiltshire hatte, auf viele Felder, und wollten halt sehen, ob da nachts irgendwo Lichtern von Taschenlampen irgendwo im Feld auftauchen und so weiter. Na, jedenfalls sind wir nur bis zur Abenddämmerung gekommen und wurden dann auf des Feldesrandes auch gleich von der Polizei angehalten, die da mit einem Hund unterwegs war. Und die uns jetzt wiederum kontrolliert hatten, weil die ja angenommen hatten, ja, jetzt haben wir endlich mal ein paar Fälscher erwischt. So, also die dachten, wir bereiten da gerade irgendwie was vor. Das kam denen ein bisschen so suspekt vor, dass wir da am Feldrand abends in der Dämmerung gewartet haben. Dann haben wir denen das erklärt, haben die Kameras gezeigt, wir dokumentieren und so weiter. Ah, okay. Aber das hat uns, wir haben dann noch mit der Polizistin geredet und die meinte, ja, da kommen schon sehr viele Kornkreise zur Anzeige und die reden aber gar nicht so gerne drüber. Also die wollen eigentlich da gar keine Interviews dazu geben, weil, muss ich vorstellen, die Polizei in Wiltshire und der Region, die haben da ein paar hundert unbearbeitete oder ungelöste Fälle. Ja, und das ist für die natürlich auch selber eine Blamage, dass man den sozusagen in den Sommermonaten fast jeden Tag irgendwie so ein Ding nachts vor die Nase setzt. Mhm. Ja, und die da nicht in der Lage sind, da aufzuklären. Wobei, muss man auch dazu sagen, man hat natürlich hin und wieder auch schon mal Kornkreisfälscher geschnappt und die dann mit irgendwelchen Strafen belegt. Aber da reden wir wirklich über einen kleinen Bruchteil der Kornkreise. Und wenn wir über Kornkreise reden, gibt es natürlich die wir hier zum Beispiel auf den Bildern hier auf den Monitor sehen. Große, fantastische Formationen, aber eben auch jedes Jahr sind da ein Dutzend Formationen dabei, wo man auf den ersten Blick erkennt, okay, das ist ein Party-Gag, da waren nachts Leute besoffen oder wollten das eben auch mal ausprobieren. Das sieht man sofort, dass da jemand mit Brettern am Werk war.
Das heißt, es gibt also Leute, die mit Brettern unterwegs sind, aber das kann eigentlich das Phänomen an sich nicht erklären. Schau, ich denke mir halt auch, wenn das ja so ist, wie du erzählst, dass dort sowohl die Landwirte wirklich sauer sind, als auch die lokale Polizei und überhaupt die Leute, die vor Ort leben, also da sozusagen ein Auge drauf haben. Wie kann das denn dann gehen? Ich meine, wie kannst du über Jahrzehnte hinweg Hunderte beziehungsweise Tausende solche Formationen machen, wenn eigentlich die Leute vor Ort gegen dich sind? Das kann auf Dauer nicht gehen. Also früher oder später wird man noch erwischt. Ich meine, wenn so ein Landwirt weiß, auf meinem Feld wird jedes Jahr ein Kornkreis gemacht und wenn der Landwirt wirklich ärgerlich darüber ist, weil es an weil er den materiellen Schaden trägt. Ja, Leute, das ist ein Bauer. Also ich komme auch aus dem Land, vom Dorf, und ich weiß, wie Bauern sind. Wenn du dich mit denen anlegst, die machen was dagegen. Die wissen schon, ihre Scholle zu verteidigen. Und ich meine, es kann nicht sein, dass du jedes Jahr auf demselben Feld irgendwas machst, ohne da von den Bauern erwischt zu werden. Das ist auch nur ein kleines Zeitfenster, eine Frage von ein paar Wochen, wo halt Saison ist. Da kommt doch diese Erklärung da sehr schnell an ihre Grenzen, ne?
Ja, gut, wobei Wiltshire, das ist wirklich eine landwirtschaftlich genutzte Region. Also da ist weit und breit nichts außer Anbaufelder. Und zwischen den Feldern hast du mal einen Pub und da mal irgendwie zwei, drei Wohnhäuschen oder so. Also das Mahlbrett dort ist schon sehr groß. Aber ja, es ist für mich auch recht komisch, dass eben so selten Leute da erwischt werden. Aber wir sind ja immer noch bei der Frage wir waren ja eigentlich bei der Frage nach dem Wie.
Nach dem Wie, ja.
Jetzt sind wir schon bei der Frage nach dem Wer. Also ja, eben das Wie nochmal. Wir haben, wie gesagt, in einigen wenigen Kongreisen nachweislich Anomalien, die eben nicht durch Menschenhand erklärbar sind. Zumindest nicht nach dem, was ich weiß. Das allerdings, wie gesagt, war schon in den 90er Jahren. Man hat in den letzten 20 Jahren, soweit ich weiß, gar keine Kongreise weiter untersucht, weil es eben so war, dass man die Erkenntnis, dass es ein echtes Phänomen gibt, diese 2, 3, 4, 5, egal wie viel Prozent der Formationen eben nicht erklärbar sind, hatte man das im Prinzip schon nachgewiesen, dass es ein echtes Phänomen gibt. Und daran hätte sich auch nichts geändert, wenn man da jetzt noch mehr Kongreise auf Anomalien untersucht hätte. Es ist bisher trotzdem nie was passiert, was eben vielleicht da, wie wir schon erwähnt haben, einhergeht. Der 2012-Hype ist vorbei und irgendwie ist das mit Kongreisen verknüpft. Und vielleicht haben die Leute auch tatsächlich heute noch mehr eigene andere Sorgen als wie vielleicht noch vor 10 Jahren.
Trotzdem hat das Phänomen ja nicht abgerissen. Also nach wie vor jedes Jahr entstehen massenweise neue Kornkreisbilder. So. Es hört also nicht auf. Ja. Nur es hat nicht mehr so viel Gewicht auf uns. Aber lass uns mal noch bei dem Wie, und es ist immer verknüpft auch mit dem Wer. Das hängt halt miteinander zusammen. Weil das Ding ist, wenn wir das Wie nicht lösen können, dann kommt er dann schnell zum Wer. Na, dann waren es keine Menschen. Ergo waren es irgendwelche Aliens. Aber du weißt, Frank, also ich bin mit dieser Alien-Geschichte... Ich glaube das nicht mehr. Für mich ist diese ganze Alien-Geschichte Mythos. Und deswegen stellt sich mir eher die Frage, haben wir es hier vielleicht mit einer Technologie zu tun, die wir in unserer herkömmlichen Welt halt einfach nicht erkennen, weil wir sie nicht sehen. Also so und dieses Phänomen sind wir jetzt hier in der Reihe, die ich hier mache, bei dir auch schon öfter begegnet. Und ich stelle es mal so als Frage, ist es vielleicht eine schon menschengemacht, aber eben mit einer Technologie, die vielleicht sogar auch auf einem Physikverständnis beruht, was ein anderes ist als das, was wir in unseren Universitäten lernen? Kannst du dir das vorstellen? Irgendeine freakige Hightech?
Ja, fast zwei Fragen. Also ja. ob das von einer menschengemachte Technologie ist und nicht einfach nur irgendwelche Bretter, sondern eine Technologie zu 99,9%. Ja. Ob diese Technologie jetzt neue Physik bedarf, weiß ich nicht. Vielleicht geht es auch tatsächlich ganz herkömmlich. Wir wissen eben nur einfach nicht wie, weil wir es uns eben nicht erklären können. Mit Brettern ist es nicht erklärbar. Es gibt Kornkreise, da ist das Korn wirklich geflochten übereinander in so Tassengrößen, Einheiten und das aber über mehrere hundert Quadratmeter, ja. Und dann auch noch in sich eine wunderschöne Form. Also das kann man mit Brettern nicht erklären, das kann man auch...
Vor allem nicht in so einem engen Zeitrahmen, also da bräuchte
es ja, nicht viele Tage lang und, oder sowas. Ja, also das ist sehr, sehr komisch. Von daher würde ich schon sagen, es gibt eine Technologie, die für dieses Phänomen verantwortlich ist, mit höchster Wahrscheinlichkeit von Menschen erschaffen. Und jetzt ist ja eigentlich die Frage, die eigentlich jeden Kriminalisten und auch jeden Journalisten interessieren sollte, was ist das für eine Technologie? Ja, und dann noch eben, warum machen die das? Mhm. Das sind ja völlig ungeklärte Fragen. Der Mainstream kann darauf keine Antworten geben. Ich finde es schade, dass er das auch gar nicht will. Die stellen das Thema ja wirklich jedes Jahr so in die Spinnerecke rein. Und das ist eigentlich schade, weil mein persönlicher Anspruch wäre es schon, diese Fragen irgendwann mal beantwortet zu bekommen. Und wenn sich am Ende eben nur rausstellt, das war da eine Gruppe von jungen Menschen, die haben sich da einen Spaß gemacht, eben über 3 Jahrzehnte, jede Nacht da im Sommer, ne? Warum nicht?
Dann
die
sind sie jetzt auch gar nicht mehr so jung, diese Gruppe von Menschen. Ja? Nee,
es wurde ja schon Anfang der 90er Jahre, wurde das Kongreis-Phänomen erklärt. Und zwar die Rentner Doug und Dave hätten Doug sich einen Spaß draus gemacht und da irgendwie über 200-300 Kongreise gefälscht. Aber auch eben das wäre keine Erklärung für die tausenden Kongreise, die es mittlerweile seit 30 Jahren gegeben hat. Und auch, die haben das ja vorgeführt in einer BBC-Doku, glaube ich, wie sie das gemacht haben wollen. Das kommt nicht ansatzweise damit einher, was dann am Ende als Ergebnis steht. Ja, also wie gesagt, es gibt eine Menge Kongreise, die mit Brettern ins Feld getreten werden. Und die werden dann von den Medien natürlich auch als Referenz rangezogen. Ja, und um zu zeigen, wie sowas entsteht. Mhm. Ja, und das erklärt dann eben auch 90%. Ja, ja. Aber das interessiert mich gar nicht. Ja, die gucke ich mir an, sage, ach ja, schönes Muster, schöne Kunst. Ja, es ist ja eine Form von Kunst. Also wenn man sowas muss man auch erstmal machen.
Landart,
selbst mit Brettern. Ja. Was ich da immer sehr interessant finde, ist, wenn wir ein Gemälde haben oder eine Skulptur oder irgendwas, was wirklich Arbeit macht und wo Kreativität drin steckt, ist es ja für gewöhnlich so, dass der Künstler sein Werk signiert.
Ja.
Ne? Und das fehlt bei den Kongreisen.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil man, da stellt sich die Frage der Motivation. Also wenn es jetzt wirklich Leute sind, die da das sozusagen in ihrer Freizeit das Hobby machen, warum machen die das? Ich meine, du bekommst keine künstlerische Ehre, dass du es vielleicht einmal in deinem Leben machst. Weißt du, wenn du wirklich einen künstlerischen Impuls hast, hey, ich möchte mal Landart machen, kannst du ganz viel machen. Man kann auch Dinge machen, ohne was zu kaputt zu machen, Steine verlegen, was weiß ich. Es gibt zig Möglichkeiten. Also das ist künstlerisch, okay. Mag sein. Aber dann machst du es halt einmal. Dann machst du es dann 100 Mal, ohne dass du da irgendwas zurückbekommst, ohne dass du über deine Kunst sprechen kannst, ohne dass du den Ruhm bekommst oder irgendwelche finanziellen...
Gut, den Ruhm dafür könnte ich ja noch nachvollziehen, wenn man den auch anonym erntet, indem man sich dann zum Beispiel freut, dass das letzte Werk sozusagen jetzt gerade wieder über alle Medien läuft und in der Zeitung wird darüber spekuliert, woher, wie und was. Aber das ist ja nicht der Fall. Ja, ja, also Kongreise werden ja eigentlich von jedem ignoriert. Also das wäre eine sehr undankbare Kunst.
Undankbar, bekommen tust du nichts und gleichzeitig stehst du sogar unter Fahndungsdruck, wenn sie dich erwischen. Dann kann es deine Existenz kosten. Ich meine, das ist wie bei den Graffitis. Weißt du, wenn du erwischt wirst mit einem Graffiti, dann kriegst du da aber gleich 10, 20, 30.
Was aber die fehlende Signatur wiederum erklären könnte.
Richtig, aber wenn sie dich einmal bei so einem Ding erwischen, dann werden die dir da gleich Schadensersatzklagen um die Ohren legen und das wird teuer werden. Also das Risiko ist halt auf jeden Fall da. Das heißt, eigentlich aus künstlerischer Motivation kann ich das nicht erkennen. Lass uns mal zu dem Wie gehen. Okay, es gibt vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Und da gab es doch in den 90er Jahren ein spektakuläres Video, was zeigt, wie ein Kornkreis nachts vermeintlich entsteht. Wir können ja erstmal nur das Video angucken. Guck mal hier direkt, wie jetzt hier das Korn sich niederdrückt und wir sehen halt diese seltsamen Lichtkugeln, nennen wir sie Orbs, die dort irgendwie rotieren. Ja, Frank, du bist der Filmemacher, du bist der Profi. Jetzt erstmal so eine Footage. Mein Video kann jeder machen. Kann man sowas machen? Damals auch in den 90ern ist das gefaked? Oder was meinst du jetzt einfach von deinem Gefühl her, was den Film angeht? Hat das eine Kamera aufgezeichnet oder hat ja jemand im Studio was gemauschelt?
Also, man muss ja die Geschichte zu diesem Video kennen. Und das war eben Anfang der 90er Jahre ist dieser Kongreis aufgetaucht. Und wenn ein Kongreis auftaucht, spricht sich das natürlich sehr schnell rum. Heute schneller als damals, aber auch damals hat es nur wenige Stunden gedauert, bis jeder irgendwie diese Formation gesehen hat. Die war auch von der Straße her einsehbar. Und da hat an dem Tag jeder gewusst, ach, heute Nacht ist hier ein Kongreis entstanden. Das war kein spektakulärer Kongreis, aber was eben interessant war, dass eben nur Stunden später dieses Videomaterial aufgetaucht ist. Ich glaube, das hat damals jemanden in dem Pub, wo sich die Croppies alle getroffen haben, jemand anonym abgegeben, der sich dann viele Jahre später doch nochmal gezeigt haben will. Ob der das wirklich war, weiß ich nicht. Aber Fakt ist jedenfalls, wenn dieses Material gefaked ist oder manipuliert ist, dann hatte man sehr wenig Zeit dafür, das zu tun.
Das heißt, über Nacht ist der Kongreis entstanden, morgens registrieren den Leute und am selben Tag noch taucht schon diese Footage auf.
Genau. Und eben Anfang der 90er Jahre hatte man nicht die digitalen Bearbeitungsmöglichkeiten, die man heute hat. Ja, also selbst heute wäre das noch herausfordernd, in wenigen Stunden aufgrund eines vorhandenen Kongreismusters da jetzt Bildmaterial anzufertigen von dem originalen Kongreis in den Morgenstunden und danach diese Lichtbälle da rein montieren. Anfang der 90er Jahre, nach den mir bekannten technischen Möglichkeiten im Videobereich, ist das nicht möglich gewesen. Nee.
Also das ist schon mal eine wirklich interessante Aussage und auch wichtig eben zu verstehen. Also wir reden von einem engen Zeitfenster und dort hältst du das als professioneller Filmemacher für höchst unwahrscheinlich,
Also,
dass jemand innerhalb von 2, 3 Stunden an diesem Tag dieses Video produziert hat.
also es gibt noch
In den
eine,
90ern.
es
Ne?
gäbe noch eine Möglichkeit, dass es gefälscht war, das Video. Dann müsste man aber davon ausgehen, dass man es lange vor dem Kongreis produziert hat. Also das würde dann bedeuten, dass diejenigen, die dieses Video hergestellt haben, nicht nur die Lichtbälle da reingefaked haben, sondern das ganze Video musste ein Fake sein, mit dem Kongreis auch. Dass das sozusagen gar kein Original-Footage ist. Aber so wie man es in dem Video sieht, so genau so lag der Kongreis ja dann auch im Feld. So, also ich gehe davon aus,
Also nicht nur von dem papierenden Muster, sondern genau
das ist
in
meine
der Location
Einschätzung.
war.
Also
Ja.
das Bildmaterial, was wir gesehen haben, das ist
Ja.
echt. Also zumindest von dem Kongreis. Ob es die weißen fliegenden Lichtbälle sind, das sei jetzt mal dahingestellt. Meiner Meinung nach ja. Aber es ist auch nur ein weiteres Phänomen zu einem bereits bestehenden Phänomen. Aber offensichtlich gehört es irgendwie zusammen, weil wir haben ja nicht nur dieses eine Video, was offenbar nicht gefälscht ist, sondern wir haben natürlich auch eine Menge, Menge Zeugenaussagen. Das haben wir auch bei den Dreharbeiten zu den beiden Filmen sehr oft, also sehr viele Menschen getroffen, die wir auch interviewt haben, die uns von eben solchen Erscheinungen, die bei der Entstehung von Kongreisen einhergehen, berichtet haben. Und eben in den allermeisten Fällen sind es halt weiße oder orange glühende basketballgroße Lichtbälle, die da gesehen wurden, die halt über den Kongreis rotiert sind und dann plötzlich sich ins Nichts aufgelöst haben oder mit einem Affenzahn aus dieser Rotation rausgeschleudert wurden und dann sonst wohin geflogen sind. Also die Berichte gibt's und ja, da kann man dann natürlich seine eigene Meinung dazu haben, ja.
Es gibt natürlich viele Leute, die denken jetzt, okay, na gut, wir sehen es doch hier. Das sind also irgendwelche Lichtbälle, wer weiß, irgendwelche Naturgeister oder da kommt dann gerne auch diese UFO-Alien-Geschichte. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wissen wir denn das überhaupt? Ich meine, nehmen wir mal an, diese Footage ist echt. Und auch die Zeugenaussagen. Ich glaube nicht, dass es weißt du, Dutzende von Leuten gibt, die sich da ständig wichtig machen. Sondern die Leute, aus meiner Sicht, die Leute haben das erlebt. Und sie versuchen es halt in ihren Worten zu beschreiben, was sie erlebt haben. Und es kommt halt manchmal ein bisschen wackelig rüber und man wundert sich. Aber sie versuchen halt das zu beschreiben, was sie erlebt haben. Ja? Und diese Lichtbälle, es kann ja sein, dass das nur ein Nebeneffekt ist. Also dass irgendeine Technologie zum Einsatz kommt. Und wenn so eine Technologie zum Einsatz kommt, gibt es solche Lichtbälle. So ähnlich wie wenn du jetzt irgendeinem Urzeitmenschen, der noch nichts gesehen hast, wenn du jetzt kommst mit irgendeinem richtig schweren Steinbohrer, dann entstehen dort auch Funken. Aber es sind nicht die Funken, die das Loch bohren, ne? Sondern die Funken entstehen, weil ich gerade mit dem Bohrer bin und da viel Reibungsenergie ist und so weiter. Und so könnte es auch sein, dass diese Orbs sozusagen ein Entstehen einfach in dem technischen Prozess, der da gerade im Ablaufen Sinn ist, oder? Ist doch möglich.
Möglich ist das, ja.
Ich würde sogar noch ein anderes Ding reinschmeißen. Es ist sogar möglich, dass diese Orbs vielleicht gar nichts mit dem Kornkreis zu tun haben, sondern vielleicht sogar nur dort reingebracht werden als eine Art Ablenkungsmanöver. Also wie bei so einem großen Illusionator auf der Bühne. Der macht irgendwo was, aber damit du da nicht hinschaust, passiert irgendwas, was blinkert, weißt du, was unsere Augen, unsere Aufmerksamkeit ablenkt. Und das könnte genau so was sein. Und dass man dachte, ja, wir haben es gesehen, die Orbs machen die Dinger. Aber das hat vielleicht gar nichts miteinander zu tun.
Da halte ich deine erste Theorie für plausibler, dass das sozusagen ein Nebeneffekt bei der Entstehung von Kongreisen ist.
Aber so oder so, das scheint mir ziemlich wichtig zu sein, weil aus meiner Sicht sind diese Kornkreise, da ist eine Technologie am Start, die wir nicht kennen. Und wenn ich jetzt diesen Satz so sage, dann habe ich den in einem anderen Zusammenhang auch schon gesagt. Und das ist das Ding, was ich dort auch sehe. Ich sehe Parallelen zwischen dem Kornkreisphänomen und dem Phänomen 9-11. Ich sehe Parallelen. Und ich versuche das jetzt mal so darzustellen. So. Was ist parallel? Bei beiden sehen wir aus meiner Sicht eine Technologie am Wirken, die in unserer herkömmlichen Welt, wie wir sie an unseren Universitäten lernen, wenn du Maschinenbau lernst und so weiter, die wir nicht kennen. Weil sie auch auf einer anderen Physik, auf einer anderen Weltsicht basiert. Und diese Technologien, das ist halt so die Grundidee von der Forschung von Dr. Judy Wood, was ich auch in aller Breite vorgestellt habe, so zu 9-11, wo ich überzeugt bin, bei 9-11 ist eben auch eine Technologie zum Einsatz gekommen, die wir nicht kennen, wo es uns auch schwerfällt, die zu benennen. Und das ist auch, wo es dann eben ganz viel Kritik hagelt, weil ich kann die ja nicht benennen und Judy Wood kann es auch nicht. Wir können jetzt nicht sagen, das ist die Technologie, so funktioniert das, sondern wir können nur die Effekte erkennen. Und wir können gewisse Parallelen ziehen zu dem Kram, die zum Beispiel ein John Hutchison macht, also Hutchison-Effekte, könnt ihr auch nachgoogeln, wenn ihr es nicht mehr in Erinnerung habt. Aber was ich sagen will, es gibt dort gewisse Parallelen. Zum einen so eine Energie, so eine Technologie. Dann gibt es Zeugenaussagen. Menschen in Kornkreisen erleben das, dass sie sagen, du hast auch nachher noch, und du warst selber dort. Manche Leute spüren was, bekommen Gänsehaut, spüren innerlich und versuchen es auch wieder in ihren Worten auszudrücken. Manche sagen, ja, das ist wie Mikrowellen. Irgendwas verarbeitet, ohne dass man das aber so gewohnt ist und auch sonst in unserer Realität zu kennen. Deswegen versuchen die Leute, haben so Schwierigkeiten, da die richtigen Worte zu finden. Und das geht bis hin, dass es Augenzeugenberichte gibt und auch nicht nur einmal, sondern mehrmals von Leuten, die berichten, dass sie in einem Kornkreis sogar Levitationseffekte erlebt haben. Das heißt, hier, der eine berichtet das, wie heißt der gleich nochmal, der hat sogar ein Buch geschrieben über Kornkreise. Das ist auch schon jemand, der sich auch damit beschäftigt. Und dem ich jetzt auch nicht sofort sage, ah, das ist ein bisschen Scharlatan. Ich denke, das ist auch jemand wie du, der sich halt damit beschäftigt. Ja, und halt mal ehrlich rangehe. Darum gehe ich zumindest erstmal aus. Und diese Augenzeugen berichten, der sitzt in einem Kornkreis drin halt, sitzt einfach am Boden und plötzlich merkt er, wie das Schweben anfängt. Und er schwebt dann halt in diesem Kornkreis 3-4 Meter zur Seite und landet wieder so. Und das ist, wo er dann echt auch langsam Panik bekommt und dann diese da vom Acker machen, ja, was geht hier ab? Jetzt all diese Dinge, diese ganzen Anomalien, die erinnern mich fatal an 9-11. Wir hatten genau dieselben Berichte dort. Frank, da gibt es auch Leute, die genau das erzählen von Levitationseffekten. Andere erzählen merkwürdig, also irgendwas fühlt sich an wie mikrowellig. Viele erzählen was von Hitze, es fühlt sich total heiß an. Leute reißen dort ihre Klamotten sich vom Leib und solche Geschichten, ne, wo man nicht genau weiß, warum eigentlich. Ja. Und ich glaube, dass es da Parallelen gibt, Frank.
Ja, also wenn wir über eine Technologie reden, von der wir keine Ahnung haben, wie sie funktioniert, und viele Fragezeichen hinterlässt, dann kann man da Parallelen ziehen auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, was es eben eint, ist, dass sowohl bei 9-11 als auch bei Kornkreisen eben sich Material verhält, so wie es sich normalerweise nicht verhält.
Ganz genau.
Das ist die Parallele.
Genau so ist es.
Also ja, ist auf jeden Fall gut möglich und ein plausiblerer Erklärungsansatz als jetzt Aliens zum Beispiel. Selbst wenn wir sagen würden, es waren Aliens, dann hätten wir das Wer geklärt, aber trotzdem nicht das Wie, weil die müssten ja auch eine Technologie anwenden und haben das auch nicht mit Brettern gemacht.
Ja, die schicken ja hier Freaky Orbs runter und die machen das dann.
Und das wäre das Interessante zu erfahren. Ja, wie wird das gemacht? Der Andreas Müller, den wir für die neue Feldordnung interviewt hatten, der hat das schön beschrieben. Der hat gesagt, wir wissen, also sie können sozusagen den Pinsel analysieren. Sie wissen, was den Pinsel in seine, was den Kornkreis, wie der Pinsel den in seine Form bringt, aber sie wissen nicht, wer den Stift führt.
Genau.
Und mit dem Pinsel meint er eben diese Anomalien, die da eben hinterlassen werden. Ja, was teilweise sogar bis hin zu leichter Radioaktivität geht, die da gemessen wurde, diese Kügelchen. Und es gibt da auch noch eine ganze Menge mehr Forschungsergebnisse, die eindeutig belegen, okay, wir haben hier ein Phänomen, was eben mit Brettern nicht erklärbar ist. Vielleicht ist es erklärbar, ich kenne aber die Erklärung nicht und ich wäre wahnsinnig gespannt darauf. Deine Theorie geht ja dann schon eher so in Richtung geheime Technologie, ja, aber da stellt sich anders als bei 9-11 natürlich die Frage nach dem Sinn des Ganzen.
Ja, da können wir noch hinkommen. So. Frank, aber lass uns noch ein bisschen bei diesen Parallelen bleiben, weil da gibt es echt noch mehr. Schau, du hast diese, das ist wirklich hochinteressant, Leute. Du hast angesprochen, das ist, da gibt es Untersuchungen. In manchen Kornkreisen wurden eben sehr kleine, das ist auf mikroskopischer Ebene, also die kannst du mit bloßen Augen gar nicht sehen, oder? Also es geht, glaube ich, ganz klein oder
ja, staubmäßig. Ja, also ganz kleine ungefähr. Magnetische, runde Kügelchen.
Kleine magnetische, runde Kügelchen. Das Material ist Eisen, pures Eisen, ja? Pure Iron, ja? Und halt magnetisiert. Das ist Eisen und das wurde magnetisiert durch was auch immer für einen Effekt dort am Start ist. Ja? Und diese kleinen Kügelchen hat man in dem Pulver von 9-11 auch gefunden. Mhm. Genau das Gleiche. Da hat man dann gesagt, ah, guck mal, das sind halt die Spuren von dem Thermit, ja, kleines Eisen, kleines pures Eisen und so weiter. Aber das sind noch, also ich sehe da Parallelen.
Es gibt Parallelen.
Ja. Und auch du hast es selber gesagt, dass sich bei beiden Phänomenen Material seltsam verhält. Ich meine, beim Fall der Kornkreise ist es so, dass auch nicht immer. Ich meine, aber bei denen, von denen wir reden, die wirklich Anomalien aufweisen, hast du auch dieses Phänomen, dass der Halm nicht abgebrochen ist, nicht geknickt ist. Wie auch immer, wenn wir mit kinetischer Energie das machen, also mit Druck einfach aufbauen, kommst du nicht drum herum, dass der Halm knickt. Du kannst ihn nicht biegen, das geht einfach nicht. Genauso wie es ist, nur mit viel, viel größerem Kraftaufwand, wenn du einen Stahlträger so viel Druck aufwirfst, du kannst ihn nicht so verbiegen, der bricht irgendwann. Ja? Er hält Stand oder er bricht. Aber bei beiden haben wir doch dieses selbe Phänomen, dass auf einmal dieses Material ist gebogen. Wir wissen nicht wie. Bei 9-11 ist es sogar, manche von diesen Stahlträgern sind so in sich rum noch so zerzwirbelt. So. Also wo man sich völlig fragt, wie verhält sich dieses Material so? Und Materialkundler sagen, wir wissen nicht wie. Wenn überhaupt, dann denk mal, okay, du hast es vorher auch erwähnt, da muss dann irgendwie ganz große Hitze dabei sein und Druck. Damit du dann unter diesen Einflüssen Hitze und Druck kann sich vielleicht Material so verhalten. Aber das bringt uns ja wieder zurück, dass wir sowohl bei 9-11 nicht wirklich Hitze haben. Ich habe darüber gesprochen, wir haben sie glühenden Stahl, aber die Leute latschen mit normalen Klamotten da drüber und verbrennen nicht. Es ist nicht wirklich heiß. Du hast überall Dinge, die wie zerschmort aussehen, aber überall liegt Papier rum. Es hat eben nicht gebrannt. Wir haben keine Brandleichen. Es ist keine hohe Hitze. Die Leute fühlen aber irgendwas wie Hitze. Irgendwas arbeitet in denen und irgendwas macht es mit dem Material. Und das Gleiche ist so bei den Kornkreisen auch. Da hast du es vorher selber gesagt, diese Kügelchen, man weiß nicht, wie die entstehen. Es deutet auf Hitze und Druck hin. Aber wir reden hier von einem Kornfeld. Und ich meine, das ist organisches Material und ein Kornhalm, ich meine, der kann keine Hitze von, was weiß ich, wie vielen 100 Grad oder 1000 Grad ertragen. Ich meine, das ist doch
das selbe. Das kommt darauf an, wie lange die Hitze wirkt. Also bei den, man hat bei einigen Kornkreisen eben tatsächlich festgestellt, dass bei dem ersten Wachstumsknoten, das ist der Wachstumsknoten, der sozusagen der erste, der über der Erde ist, bei einigen Kornkreisen, dass die dann eben wie 90 Grad um die Ecke gewachsen sind. Also nicht wirklich gebogen, noch nicht mal gebogen, sondern wie im rechten Winkel gewachsen. Also da kommt dann eben nicht nach 180 Grad aus dem Wachstumsknoten oben raus, sondern um 90 Grad. Das hat man bei frischen Kornkreisen, das Getreide, so wie bei dem, den wir jetzt gerade sehen, grünes, saftiges Getreide, das ist nicht porös, so wie kurz vor der Ernte, sondern da das knickt auch nicht, wenn man das mit einem Brett bearbeitet. Ja, anders jetzt in so einem, wenn es eben schon porös ist und knickt, dann knickt das auch, wenn man mit einem Brett drüber geht, beziehungsweise wenn es sich eben um dieses Phänomen handelt, hat man bei diesen porösen Kornkreisen eben nicht, dass das wie um die Ecke gewachsen ist. Also es ist zwar auch an diesem Wachstumsknoten 90 Grad abgewinkelt, allerdings sind diese Wachstumsknoten bei den porösen Kornkreisen geplatzt. Bei den frischen nicht. Also wenn da noch viel Wasser drin ist und so weiter, dann bleiben die unbeschädigt. Und bei den dicken platzen die auf. Und das geht eigentlich nur mit der Einwirkung von Hitze. Da man diese aber nicht anderweitig nachweisen kann, muss man davon ausgehen, dass die extrem kurzfristig und vor allen Dingen auch punktuell vielleicht wirklich konzentriert auf diesen Wachstumsknoten und nicht auf den Rest der Pflanze gewirkt hat. Mhm. Und in dem Zusammenhang fällt mir auch ein, das habe ich selber gesehen in Kornkreisen, das hat mich mit am meisten beeindruckt. Wir waren in einem Kornkreis, der bestand auch aus vielen, vielen Einzelkreisen und ich bin da rumgelaufen und da stand in dem Feld, da stand viel Unkraut, ja, vor allen Dingen Disteln, große Disteln, so bis zu einem halben Meter hoch wären ja die Disteln und die standen auch in der Kornkreisfläche und waren aber völlig unbeschädigt. Drumherum war alles umgelegt, aber die Pflanzen, die nicht zu dieser Getreidesorte gehört hatten, waren alle aufrecht.
Was auch mit Drücken nicht geht.
Und Brettern ausschließt. Ja. Also was auch immer da gewirkt hat, hat sich zu 100% nur auf diese eine Pflanzensorte kapriziert. Ein weiteres Phänomen, ja, was ich mit meinen eigenen Augen sogar bestätigen kann.
Mhm. Das ist faszinierend, aber Frank, das deutet doch tatsächlich auf ein einen technologischen Prozess. Und auch das, was du gesagt hast, dass vielleicht hohe Temperaturen, aber nur für ganz kurze Momente. Ja, aber welche Technologie in unserer Welt soll sowas machen? Wir haben in unserer Welt keine Maschinen oder Apparate, die jetzt genau diese Effekte machen können. Und das ist, wo ich diese Parallele sehe, Leute. Ich hoffe, ihr seht das auch oder ich kann das richtig rüberbringen. Wir haben doch bei beiden Phänomenen haben wir dieses Problem, dass wir den Effekt sehen. Wir sehen, was passiert. Also wir sehen, dass da was passiert ist. Wir sehen, die Türme sind weg. Wir sehen, da ist irgendwas mit dem Korn passiert. Aber wir haben keine Ahnung wie. Und erkennt ihr, das ist etwas Technologisches, was da passiert ist. Und ich meine, wir können es jetzt dann leicht machen und dann, wenn wir eben keine Erklärung finden, dann sagen wir, okay, dann waren es ja Aliens. Ja, oder wir blenden es ganz aus, wie auch die meisten bei 9-11 sagen, na, das ist halt Pancake, das ist halt einfach eingefallen. Man blendet es einfach raus. Aber wenn wir jetzt wirklich, und das ist unsere Mission irgendwo, wir wollen es wissen und wir gehen da echt mal unbefangen ran, dann also ich komme da zu dem Punkt, ich sehe hier eine Technologie am Wirken. Das ist für mich, und da kommt erstmal, wenn ich eine Technologie sehe, dann ist das Nächstes, denke ich mir, dann werden es Menschen gemacht haben, weil wir leben in einer technologischen Welt. Und dazu passt auch, by the way, auch aus meiner Sicht wieder diese Timeline rein. Ich meine, dieses Phänomen Kornkreises, so wie wir das jetzt behandeln als Phänomen, Das ist ja aufgekommen Mitte der 80er, Ende 80er Jahre. Vorher gab es das in diesem Ausmaß nicht. Ja? Und das spricht doch auch dafür, dass es doch sehr wahrscheinlich ist, dass es aus einer menschlichen technologischen Entwicklung rauskommt. Also, ja? Weil, wenn es jetzt irgendwelche Aliens wären, ich meine, die haben ja völlig andere Zeitrhythmen als wir. Warum soll es ausgehen jetzt, wo wir das machen?
Ich muss widersprechen. In den 80er Jahren ist es medial aufgekommen. Das heißt aber nicht, dass es vorher nicht da war. Es gibt jahrhundertalte Berichte. Mhm, um die Jahrhundertwende gibt es viele Berichte, dass man dieses Ereignis, man sich damals noch weniger erklären konnte als heute. Damals hat man das eher so hingenommen, so wie, ach schön. Man hat auch dieses Luftbild damals gar nicht gehabt. Also sowas aus der Luft zu sehen, ist was völlig anderes, als das vom Boden zu sehen. Richtig. Die Leute vor 100 Jahren, die in einem Kornkreis standen, wussten gar nicht, dass sie da in einem wunderschönen geometrischen Muster stehen.
Aber solche Dinge gab es vor 100 Jahren nicht, oder?
Doch. Es gibt Berichte darüber, ja. Es gibt 400 Jahre alte Berichte. Damals hieß es halt nicht Kornkreise, sondern Feenzirkel. Mhm. Aber auch da ist sozusagen gerade die englische Mythenwelt voll mit den Trollwesen, mit den Feenwesen, mit diesen fliegenden Lichtern, die Feenkreisel hinterlassen.
Richtig.
Also diese Berichte sind teilweise Jahrhunderte alt und gerade um die Jahrhundertwende gibt es auch Berichte, eben da war der Bauer ja sozusagen noch der Gutsbesitzer und da hat die ganze Familie dort gelebt und die haben dann eben so ein Ereignis genommen, um da eben sonntags ein schönes Picknick in dem Kornkreis zu machen. Aber wie gesagt, die kannten das Luftbild damals nicht oder eher selten. Es gab auch noch keine Fotografie. Deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass in den 80er Jahren, dass auch mit dieser Enthüllungsgeschichte von Doug und Dave, das erst medial sozusagen bekannter wurde, das Phänomen. Also man hat einfach vorher gar nicht drüber berichtet, weil man weder die Bilder hatte noch irgendwas da. Man hätte sagen können, da hat mal jemand wieder ein Feld kaputt gemacht. Ja. Mhm. Und das dann jede Woche in der Zeitung zu schreiben wird, irgendwann mehr wusste man darüber nicht. Dass das solche Muster sind, wusste man damals auch nicht.
Aber die Muster, die haben sie doch erst entwickelt, oder? Ich meine, wir können auch jetzt dieses moderne Kornkreisphänomen verfolgen. Wenn du dir die Kornkreise anguckst aus den Mitte 80er, das sind ja ganz simple Dinge. Das ist manchmal nur ein Kreis. Und dann also es hat wirklich angefangen mit einem einzigen Kreis, deswegen auch noch das Wort Kornkreise, weil ich meine, manche von denen, die wir sehen, sind ja gar keine Kreise mehr, sondern Piktogramme.
Ja.
Aber wir können auch da eine klare Entwicklung sehen. Die in den
80ern, ist zum Beispiel sehr alt schon.
Genau, aber in den 80ern hat es angefangen, erstmal waren es nur Kreise und dann ging es das erste Mal mehrere Kreise, die dann vielleicht sogar verbunden miteinander sind, sowieso ganz.
Es ist eine Evolution so. In der Geometrie.
Genau, das ist eine Evolution. Und das ist doch auch schon, du sagst zwar, das Phänomen gibt es vielleicht schon ganz lange. Und da bin ich bei dir. Wenn wir kennen, hat bestimmt schon jeder gesehen, diese eine Grafik, wo, also so ein altes Bild, wo der Teufel da durch so ein Kornfeld geht und so. Also hier ist, wie ich sehe. Und es ist ja wirklich nur, wir tauschen uns halt aus. Ich meine, letztens keiner von uns sitzt hier da und kann es komplett erklären. So wie ich sehe, es gibt ein natürliches Phänomen, was vielleicht auch eine gewisse Ortsgebundenheit braucht. Deswegen ist es vielleicht dort in dieser Gegend vorgekommen, die halt tatsächlich auch eine mystische Landschaft ist. Ich meine, wir haben dort prähistorische Kultstätten, Kraftorte, Und das mag eben miteinander zu tun haben. Und da kommt eben, oder da spiegelt sich diese Tradition, wie du sie genannt hast, so Feenkreise und sowas. Das passt natürlich dort einfach in diese Gegend rein. Ne? Und aus meiner Sicht mag es vielleicht sein, dass es zu gewissen seltenen Begebenheiten kommt, wo vielleicht auch in der Natur gewisse Kräfte aufeinander wirken, die dann es ermöglichen, dass solche Effekte eintreten. Vielleicht ganz auf eine ganz simple Form. Das kann sein eben, das kann mit einer gewissen Ortsqualität zu tun haben. Und dann hast du vielleicht eine gewisse Wetterlage, keine Ahnung, wenn da gewisse Bedingungen sind, kann es ja sein, dass es eben in seltenen Fällen zu sowas kommt. Und weil man eben dieses Phänomen hat, hat man sich dann irgendwann gedacht, dieses Phänomen hat man dann zur Grundlage genommen, um aus meiner Sicht daraus dann das in eine Agenda einzuweben. Und dafür spricht für mich schon, dass es eben ab den 80ern auf einmal losging. Auf einmal gab es ganz viele von denen, auf einmal gab es richtig viele. Einzelne gab es vielleicht schon vor ganz langer Zeit. Vielleicht auch kann man die auch in anderen Medien, vielleicht auch in anderen Kontinenten irgendwo sehen. Aber tatsächlich in den 80ern ist was passiert. Auf einmal ging es richtig los. Und jedes Jahr neu. Jedes Jahr wurde ein bisschen ausgefeilter. Jedes Jahr wurde es ein bisschen freakiger und größer und eckiger und so weiter. Und allein diese Entwicklung, das schreit doch förmlich, wir sind Menschen, die etwas lernen und etwas weiterentwickeln können.
Zeigt, genau, die Evolution in der Geometrie könnte man als Lernprozess darstellen. Und es ist tatsächlich auch so, dass du einen zeitlich-chronologischen, du hast verschiedene Themen. Es gibt zum Beispiel Felder, wo jedes Jahr eine Formation auftaucht, die dann immer sozusagen eine Fortsetzung aus dem vorigen Jahr war. Also da steckt, da würde man jetzt eher denken, ja, sowas denken sich die Menschen aus irgendwie so. Vielleicht kommen wir irgendwann mal jetzt demnächst auf die Frage nach dem Warum. Ja, das ist ja eigentlich noch viel entscheidender. Wenn wir die Frage beantworten könnten, wüssten wir ja auch, wer und wie. Mhm. Das nach dem Warum, weil du hattest gerade gesagt, es wäre möglich unter bestimmten Bedingungen, dass einfach irgendwie sowas passiert. Da würde man solche Muster, wie wir sie jetzt hier gerade sehen. Ja, das ist so ein klassisches Schwingungsmuster, was man auch in der Natur finden würde.
Ja, genau.
Aber richtig. Es gibt eben auch Kornkreisformationen, die eine ganz klare intellektuelle Botschaft haben, die du so in der Natur eben nicht findest.
Definitiv. Da gibt's ja hier die Geschichte mit dem großen Alien, der so eine Disk in der Hand hält. Ich meine, das ist offensichtlich die Natur. Ich meine auch nur, es gibt vielleicht so ein seltenes Grundphänomen, was in der Natur vorkommt. Und das hat man dann genommen, damit spielt man. Ne? Und lass uns mal auf die Frage nach dem Warum kommen. Aus meiner Sicht. Und ich schmeiße jetzt echt das Tee in den Raum und haue echt was dagegen raus. Deswegen sind wir zu zweit hier so. Ja. Also meine Idee ist, es ist dieses ganze Kornkreisphänomen ist Teil von einer größeren Agenda. Es ist eine Art Psyop. Eine Art Psyop. Und die hat zu tun mit der New Age Agenda. Und du hast ja selber gemeint, dass dieses Thema 2012 war in der Kornkreisgeschichte immer präsent, auch schon in den 90ern.
Tatsächlich auch in die neue Feldordnung, der Film ist von 2008, ja. Da habe ich das 2012er Thema natürlich auch aufgegriffen.
Es ist, und das ist, hast du dir nicht ausgedacht, sondern es ist tatsächlich, das Kornkreis-Thema war mit dieser 2012-Geschichte, Zolkin, Maya-Kalender immer verbunden.
Also für mich persönlich.
Weil es Kornkreise gab, die genau diese Geschichte aufgreifen, auf dieses Datum hinweisen
und ja, so weiter. Ja, also für mich persönlich insbesondere deswegen, weil der allererste Kornkreis, in dem ich war, auch tatsächlich das Planetensystem mit der Konstellation vom 21.12.2012 dargestellt hatte. Das war natürlich für mich besonders beeindruckend, weil das gar nicht so geplant war. Wir sind da eben nach England. An dem ersten Drehtag von Die Neue Feldordnung habe ich gesagt, wir waren völlig planlos, hatten keinen Plan von der Umgebung, keinen Plan vom Dreh. Wir wussten eigentlich nur ab zum nächsten Kornkreis, wo auch immer der entstehen mag. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wie ich vorhin schon schilderte, vom Boden aus erkennst du gar nichts. Ich war eigentlich total enttäuscht, ja. Das erste Mal stand ich in einem Kornkreis und so, naja gut, war jetzt halt ein bisschen eine große Fläche irgendwie umgetreten, umgeknickt, umgewachsen, wie auch immer, ja, und ein paar Linien. Und ich war eigentlich total enttäuscht und habe erst am nächsten Tag das Luftbild davon gesehen und war umso überraschter, dass das eben diese Planetenkonstellation von 2012 war. Deswegen hatte ich das in dem Film auch aufgegriffen, weil ich hatte auch so eine persönliche Affinität zu 2012. hatte auch eine Woche vor den Dreharbeiten von Die neue Feldordnung ein Seminar von Johann Kössner besucht zum Maya-Kalender. Und das hatte natürlich irgendwie für mich damals, ne, alles hatte wunderbar zusammengepasst. Aber beantwortet überhaupt nicht die Frage nach dem Warum. Mit 2012 hat es offensichtlich nichts zu tun, auch wenn das einige Kongresse immer wieder thematisiert hatten. Aber vielleicht haben sie das gar nicht wegen dem Datum an sich thematisiert, sondern eben um darauf hinzuweisen, zumindest ist das meine Interpretation, dass wir die Zeit falsch verstehen. Und neueste Erkenntnisse der Physiker, also der Physiker, die wirklich an den allerneuesten Stuff dran sind, die kommen auch immer mehr zu der Erkenntnis, dass Zeit, so wie wir sie wahrnehmen und definieren, gar nicht existiert. Und diese Botschaft scheint schon in einigen Kongressen drin zu sein.
Botschaften. Ich meine, wir haben in jüngeren Jahren, also bei mir war es auch so. Und das ist, schau, bei mir war es auch so. Ich hatte auch diese Connection 2012, Kongress und so weiter. Deswegen sage ich ja, das ist eine richtige Agenda, eine New Age Agenda, die in den 90ern massiv auch angeschoben wurde. Und ich habe die damals auch gesehen. Und ich habe mir damals auch gedacht, ja, wahrscheinlichsten sind es irgendwelche Alien oder so. Und dann bin ich ja auch.
Echt, das hast du gedacht damals?
Hätte ich mir gedacht, ja.
Ich habe das.
Und,
ich hab
und
das
nee, du nicht?
Also für mich war das von Anfang an eher die unwahrscheinlichste Möglichkeit, die ich aber auch bis heute übrigens nicht ausschließe. Es kann sein. Also am interessantesten finde ich ja die Überlegung, dass das eine Form von Kommunikation ist.
Ja,
Wir sind ja
genau.
immer noch bei der Frage nach dem Warum.
Genau, das
Ja.
war, was ich eben immer auch dann am ehesten geglaubt habe. Schau, die Duck-and-Dave-Geschichte, das von Anfang an, ey, come on, das ist nicht, das ist nicht. Also war dann für mich, so wie ich das dann gesehen habe, es ist irgendwas Größeres, irgendwas, was mit uns kommunizieren will. Genau das. Und das ist das Nächste. Da hat man ja dann immer dann auch Hoffnung gehabt, ja, wow, wir kommunizieren damit was. Aber wenn wir es jetzt mal rückwirkend anschauen, was haben wir denn jemals bekommen von den Kongressen? Also haben wir jetzt wirklich haben wir wirklich Informationen bekommen, die das Leben für uns Menschen in irgendeiner Weise erleichtern? Haben wir entweder Informationen bekommen, die uns aufwachen lassen, über den großen Betrug, der abläuft, sprich dieser ganzen Globalisierer,
Kriegstreiben
und so.
Vielleicht geht es bei
Kongressen haben wir
gar
nichts
nicht
bekommen.
darum,
Haben,
dass.
haben wir, haben wir technisch was bekommen? Irgendwie, weißt du, hier macht's mal so, dann könnt ihr eure Energieprobleme lösen. Hier, guck mal, so geht eine freie Energiemaschine, macht's. Haben wir irgendwas bekommen?
Ich behaupte ja. Wir
Haben
haben es
wir,
nur noch
was
nicht
haben wir bekommen?
entschlüsselt.
Haben wir was bekommen, was uns hilft, zu heilen, gesundheitliche Probleme. Was haben wir denn bekommen? Ich meine, wir haben bekommen, ja, hier, guck doch mal, Sacred Geometry, aber ich meine,
Ja,
ist da
aber da
irgendwas, was
steckt,
wir vorher nicht
da stecken
hatten?
doch all die Antworten schon drin. Wir sind bloß zu blöd, das zu entschlüsseln, beziehungsweise es kümmert sich nur niemand drum.
Meinst du?
Vielleicht sind ja die ganzen Antworten in diesen Piktogrammen drin und wir erkennen sie nur
Ja,
nicht,
aber
weil
dann
wir
kann ich
die
auch wieder sagen,
Sprache
aber dann
nicht
kann ich auch
kennen.
sagen, danke. Das ist wie, schau, du bist auch Familienvater. Wenn dein Kind dich was fragt und du gibst ihm so eine Antwort, dass es nicht versteht, dann kann ich auch sagen, naja, dann, hey, wenn du deinem Kind was erklären willst, dann machst du es so, dass das Kind versteht.
Also
Was
es
bringt es
gibt.
denn, irgendwelche Dinge zu verschlüsseln und dann mich dann zu erfreuen, haha, die
Ja
Menschen
gut,
sind so doof
es geht
dazu.
vielleicht
Das ist,
nicht,
glaube ich, nicht.
wir sind vielleicht nicht zu blöd, das zu entschlüsseln, sondern selbst wenn wir das entschlüsseln, es gibt ja zum Beispiel die Arbeit von Michael Klickmann, ja, der beschäftigt sich eben mit diesen Mustern und versucht, die geometrisch zu entschlüsseln und da auch eine Aussage raus zu entlocken und hat da im Prinzip ist seine Erkenntnis über die vielen Jahre, die er diese Arbeit macht, dass das eindeutig der Versuch auf Kommunikation ist, der aber sehr einseitig ist, weil wir nicht drauf antworten. Wobei es auch da Gegenbeispiele gibt, also es gab Antworten auf diesen Arecibo-Code zum
Zum
Beispiel.
Beispiel, das ist doch
Es,
genau das ist
also,
das.
also ich
Man
meine
hat doch
nicht,
versucht zu
ich meine
antworten.
jetzt nicht, dass der Arecibo-Code, kennen vielleicht nicht die meisten Zuschauer, ich will es jetzt auch gar nicht so weit erklären, wird in der Feldordnung als auch in The Croppies gleich in der ersten
Genau.
Episode
Ja.
sehr gut erklärt. Jedenfalls diese Arecibo-Botschaft kam ja in Jill Bolden, glaube ich, der Jill Bolden-Kongress. Und daraufhin hatten einige Forscher wieder geantwortet. Also die haben dann mit einem Kongress wieder geantwortet, wo dann wieder eine neue Information drin war. Und da sind dann Leute gekommen, hat gesagt, seid ihr wahnsinnig, das könnt ihr doch nicht machen. Ja, jetzt stellt euch mal vor, ihr kommuniziert hier wirklich mit Aliens. Das könnt ihr ja nicht einfach im Namen der Menschheit hier, wer will, vielleicht löst ihr hier den nächsten intergalaktischen Krieg aus oder so, ja. Ausschließen kann man das nicht, so unwahrscheinlich es auch
Ein
ist,
falsches
ja.
Wort, ja.
Aber es ist ja nichts mehr unmöglich irgendwie,
Ja,
wie wir
klar.
in letzter Zeit immer mehr lernen. Ja, ich habe Faden verloren.
Naja, wir waren dabei, dass man eben kommuniziert. Und das ist genau. Ein super Beispiel, wo eben genau das läuft. Wo ich mir auch damals auch gedacht habe, guck mal, das ist Kommunikation. Aber letztens auch da, was haben wir denn bekommen? Welche Art von Kommunikation? Haben wir wirklich irgendwas bekommen, was wir als Menschen nicht schon vorher wussten? Nichts dergleichen, weißt du? Und deswegen meine ich, das ist keine echte Kommunikation. Ich glaube tatsächlich, das ist wirklich eine große Ablenkung.
Es könnte der Versuch von Kommunikation sein, nur das müssten wir dann eben akzeptieren und erstmal auf die Kommunikation eingehen. Das tun wir ja nicht als Menschheit, wir stempeln es ja als Quatsch ab. Die meisten, also habe ich auch schon erlebt, dass Leute mir absprechen wollten, ja, Kongresse gibt's doch gar nicht. Ja. Also die haben halt in der Zeitung gelesen, Kongresse ist Spinnerei, und die Schlussfolgerung daraus ist dann, Kongresse gibt's ja gar nicht. Ja. Und selbst wenn ich dann solche Bilder zeige, kommt Photoshop. Na gut, ich blicke die ganze Zeit hier auf diesen Kongress hier, weißt du? Das ist, das könnte für
das
mich...
Das ist der, wo die Zahl Pi auch so...
Richtig. Drin ist, ja. Das könnte für mich der tatsächliche Versuch sein, mittels eines Piktogrammes ganz klar die Botschaft zu senden, Leute, ihr seht hier auf etwas Intellektuelles. Weil das ist kein Muster, wie es in der Natur vorkommt, sondern nur, wie es eben intellektuellem Geist entspricht. Und warum, wieso, genau, würde ich einfach mal empfehlen, dass wir uns da mal ganz kurz den Ausschnitt daraus angucken.
Machen wir das, ja.
Also das hier war ein Kongress, der bei Barbary Castle in England am 1. Juni 2008 entstanden ist und hat zum einen aufgrund dieser stufenartigen Spirale einen ganz klaren Bezug zu einem Kongress aus dem Jahr 1990 bei Barbary Castle gezogen, und zum anderen fiel eben auf, dass sich dieses Muster ganz eindeutig in 10 gleiche Teile teilen lässt. Und dann haben wir bei dem ersten Bogen haben wir 3 Segmente, die überspannt werden. Als nächstes wird nur eines überspannt. Dann haben wir 4, 1, 5, 9 Segmente, 2, 6 Segmente, 5 und 4. Und das ist eine Zahl, die man dann ablesen kann. Und das ist dann 3,14159265 4. Sogar zusammen mit der Kommastelle und, wenn man das so lesen möchte, den 3 Kreisen am Ende, die unendliche Natur dieser Zahl nochmal verdeutlicht. Im Prinzip, wenn man sich das anschaut, ist das genau das eigentlich, wie man sich vorstellen könnte, dass man versucht, intelligente Botschaften in Form von Geometrien zu übermitteln.
Ja, also dieser Pi-Kornkreis in Avebury Castle, der ist natürlich wirklich... fantastisch, mein absoluter Lieblingskreis, muss ich sagen. Der sieht auch so schön aus, einfach in diesem grünen Feld. Und eben auf diese Weise Pi piktogrammartig zu kodieren, empfinde ich als extrem genial. Also selbst wenn ich jetzt die Aufgabe hätte, Pi in einem Piktogramm darzustellen, würde mir das nicht einfallen.
Aber andererseits ist es intellektuell, ist es genial.
Ja.
Aber es ist auch voll menschlich. Also warum sollte man auf die Idee kommen, dass, ich meine, warum sollten uns, was ist das denn? Ich meine, wenn wir jetzt mit Aliens kommunizieren und dann ist Intelligenz, und dann geben sie uns, hier, guck mal, Pi. So, ja, Pi, freaking Pi, das kennen wir ja auf der Erde seit tausenden von Jahren. Wir haben schon zig Mathematiker.
Ja,
ich meine, wir kennen
aber
Pi. Was wissen wir denn? Gib uns doch was, was also, wir nicht kennen. Was ist was Neues? Und da ist nicht ein Ding dabei. Sondern alles, was gekommen ist, sind Dinge, die wir eigentlich schon wissen. Die vielleicht nicht Lieschen Meyer checkt, aber ich meine, Pi, Geometrie und das sind doch alles Dinge, mit denen wir schon seit Jahrhunderten
arbeiten. Ja, aber wenn es den Absender, also ich bin ja voll und ganz deiner Meinung, ich sage ja nicht, dass es Aliens sind, aber wenn wir schon so argumentieren, muss man ja auch sagen, vielleicht ist das gar nicht die Absicht der Aliens, uns irgendwas zu vermitteln. Vielleicht wissen die auch nicht mehr als wir, aber vielleicht wollen sie einfach nur mitteilen, hey, hallo, hier sind wir auch und wir sind genauso schlau wie ihr. Also wenn das die Botschaft sein soll.
Aber wenn du zu jemandem sagen willst, hey, hallo, warum sagst du nicht einfach, hey, hallo? Dann schreib halt rein, dann kannst du auch immer, wenn du sowas
ja, machst,
könntest du auch sagen, ah, guck mal, die Menschen, die haben hier so
ein Code,
sie nennen das Buchstaben. Hey, schreib mir einfach mal eine schöne Buchstaben.
Aber guck doch mal, du kannst doch mit so einem Kongreispiktogramm viel mehr erzählen als mit irgendeinem Text in einer Sprache, die du nicht kennst. Diesen Pi-Kongreis nehmen wir jetzt mal, es ist nicht so, ja, aber nehmen wir es mal an, Aliens haben den gesendet. Was die sich da vorher Gedanken darüber gemacht haben, was schicken wir denen, was die verstehen, was die interpretieren können. Ja, die haben ihre Aliensprache mit ihren Alienschriftzeichen. Wenn die uns da ihren Alientext ins Feld schreddern, werden wir nicht schlau draus. Da können wir die Bedeutung erkennen und die Informationen, die wir daraus ziehen könnten, wenn es so wäre, wir sind ja hier jetzt gerade völlig hypothetisch, wäre, hey, der Absender, bei dem herrschen dieselben Naturgesetze wie bei uns, ja, der hat selber auch Pi für sich definiert, also der hat dieselbe Mathematik, also gehorchen denen seine Naturgesetze vielleicht auch so wie hier bei uns. Ich weiß es nicht, ich sage ja gar nicht, dass es so ist, aber auf jeden Fall, wenn du fragst, was haben wir davon, ich bin aus diesem Piktogramm, ich habe da wirklich was mitgenommen. Und ohne davon jetzt auszugehen, nach der Urheberschaft, alleine nur dieses Piktogramm zu sehen, diese geniale Art und Weise Pi darzustellen, ja, finde ich schon, geht weit über schon einen Kunstbegriff auch hinaus. Ja? Also wer auch immer sich das ausgedacht hat, ich wüsste gerne, wer es war. Und würde ihm die Hand schütteln wollen und sagen, genial.
Du sagst, geht über einen Kunstbegriff hinaus, weil ich will es genau, das will ich aber sagen, das ist Kunst. Und da, Kunst kann natürlich inspirieren, Kunst kann auch schön sein und keine Frage, also ich will jetzt hier das Kornkreis-Ding nicht madig machen, so, es ist faszinierend, es ist, manche haben wirklich Schönheit, Ästhetik, Proportion, Geometrie und so weiter, aber nichts, was wir nicht vorher auch schon gehabt haben. Ja. Das heißt auch, was ich hinaus will, es sind letzten Endes sind nach Jahrzehnten keine Informationen jemals in einem Kornkreis drin, die uns irgendwie weiterhelfen, die irgendwas echt originär Neues bringen, was nicht von dieser Welt ist, was neu wäre, ist nicht eins gekommen. Zweitens scheint da eine Connection zu sein zu dieser ganzen New Age Agenda, Alien Agenda und das ist meiner Meinung nach eine ganz große, die über Generationen läuft. Es geht bis zurück, wir haben es ja vorhin auch schon mal off air Armatur geredet, auch über den Wells und seine diese frühen Hörspiele, die da in Amerika Krieg der Welten im Radio gelaufen sind. Das läuft das ganze 20. Jahrhundert oder schon relativ lang, gibt's aus meiner Sicht diese New Age Alien Agenda. Und ich habe auch schon darüber gesprochen, von wo die kommen, welche Leute die ins Leben gerufen haben. Aber da drin eingebettet sehe ich genau das. Und mittlerweile, weil eben gewisse von diesen Punkten sind wir drüber hinausgewachsen, deswegen hat es keine Kraft mehr für uns, Frank. Weißt du, wir sehen es noch und es ist immer noch schön. Der künstlerische Wert ist immer noch großartig und auch jetzt schaue ich noch einmal im Jahr auf Crop Circle Connector, gucke ich mal, was gibt's Neues und so. Wow, der ist schön und so und groß auch, Land Art, ja. Yeah. Aber es greift nicht mehr so in uns, weil es tatsächlich auch vorher aus meiner Sicht wirklich nur eine ja, es klingt so negativ, aber es ist wahrscheinlich in dem Sinn, eine Psy-Op war mit dem Ziel, diese Alien-Science-Fiction-Agenda weiter irgendwie im Laufen zu halten und letzten Endes einfach auch eine Art von Ablenkung, ja. Aber wirklich bekommen haben wir mit dem ganzen, du hast dich ja noch viel mehr damit beschäftigt als ich und mehr als jetzt so eine künstlerische Inspiration hast du auch nicht bekommen.
Wenn es eine Ablenkung sein soll, funktioniert sie nicht besonders gut. Weil es interessiert sich keines auch für Kongress.
Jetzt auch nicht mehr, genau. Es war aber eher der Fixpunkt auf 90er Jahre, war aber schon groß.
Ja, in 90ern vielleicht, aber da konnte man mit dem Thema vielleicht noch die wenigen Leute begeistern, die sich grundsätzlich für sowas interessiert haben.
Aber um die ging es, ne? Nicht ja, um die Masse. Die Masse war gar nicht Ziel davon.
Ne? Vor dem Internet waren die Leute ja überhaupt nicht gefährlich. Das war ja wirklich eine Handvoll. Es kann gut sein, wie du sagst. Für mich persönlich war das irgendwie gar nie großartig von Bedeutung. Ich habe mich tatsächlich angefangen, damit zu beschäftigen, aus der Tatsache heraus, dass ich Filme machen wollte und ein Thema gesucht habe. Und bei Kongreisen hatte ich natürlich schon immer auf dem Schirm, aber habe mich da auch nie großartig mit beschäftigt. Und als dann, also ich hatte auch schon in den 90er Jahren eine Kongreise auf dem Schirm, habe da mal zwei, drei Sachen in irgendwelchen Zeitungen gesehen. Ja, an mehr Infos bist du ja da nicht rangekommen. Und dann gab es irgendwann das Internet, das hat sich so nebenbei entwickelt. Und ich bin irgendwann mal nach meiner Ausbildung, nach Unter falscher Flagge, war ja mein erster Film für Novi, so dachte ich irgendwie, ich brauche ein Filmthema jetzt irgendwie. Und ich weiß nicht mehr wie und warum, aber ich bin dann irgendwie auf Kongreise gekommen, habe das gegoogelt. Und wurde erschlagen von der Google-Bildersuche zum Thema Kongreise. Also da habe ich wirklich gestaunt. Da habe ich runtergescrollt und dachte, what? Ist das alles Photoshop oder was? Und war sofort angetriggert. Und das hat dann nicht lange gedauert, bis ich da unten dann eben war und den Film gemacht habe. Und hatte gar nicht so die Vorüberlegung, was bedeutet das, wer macht die oder so. Mir ging es wirklich darum, hey, das ist ja total spannend, darauf will ich aufmerksam machen und es ist ein dankbares Filmthema. Ja, es hat nämlich einen super Visualisierungseffekt, ja, wie man hier sieht. Man kann, also ich kann mich daran nicht satt sehen. Das hat allein das, allein was das Piktogramm beim Ansehen schon bewirkt. Da spielen die ganzen Fragen drumherum überhaupt keine Rolle. Alleine nur, was das Bild in mir bewirkt, jetzt könnte ich es esoterisch ausdrücken, was es energetisch in mir bewirkt, ja. Jemand anderes würde wahrscheinlich eher sagen, was es psychologisch in mir bewirkt, ist aber im Endeffekt wurscht, wie man es benennt.
Es wird halt irgendwas,
Wirkung,
es inspiriert dich irgendwie.
Die Wirkung ist da und genau. Die spüre ich. Und die war schon hier zu Hause so. Als ich dann dort war, war dieses Gefühl so unglaublich stärker. Jetzt so Psychologe könnte mir das erklären, ja. Ich war halt euphorisch, habe mich für was interessiert, habe da Arbeit rein investiert. Ich war den ganzen Tag an der frischen Luft, ja. Ja. Das hat auch mal gut getan. Und natürlich prägt einen das, ja. Aber ich glaube, das, was ich da erlebt habe, ging noch darüber hinaus. Obwohl ich mich heute nicht hier hinsetze und sage, ich habe da irgendwas gespürt oder so, habe ich überhaupt nicht. Ich war voll im Arbeitsmodus. Ich hatte die Kamera am Anschlag und habe jetzt nur da die ganze Zeit in dem Kongress dran gedacht, wo kriege ich jetzt das nächste gute Bild, den nächsten O-Ton-Partner. Ich war da voll in diesem Modus und habe mich eben nicht da reingelegt, wie die meisten anderen da, die dann eben so im Kongress lagen, meditiert haben und so weiter und so fort. Fand ich auch immer so ein bisschen... Habe ich das belächelt? Ja, also ich selber würde das auch nicht machen, wenn ich nicht mit der Kamera da wäre, weil ich dafür wahrscheinlich auch gar nicht offen genug bin. Also da habe ich in mir immer noch so die Schranke, ja, die sich da so widerstrebt, weil ich bin ein rationaler Mensch. Ich brauche Fakten, ja, ich brauche die können den Naturgesetzen widersprechen, ja, aber es müssen Fakten sein und nicht einfach nur irgendwelche Energiefelder, ja, die dann alles sein können. Das stört mich oft in der Argumentation. Aber da ist definitiv was da, was jeden Mensch auf irgendeine Weise antriggert. Mhm. Ja? Und sei es eben einfach nur die schöne Erfahrung, die du da gemacht hast. Aber im Vergleich zu vielen anderen schönen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, sind das wirklich bleibende Eindrücke gewesen, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Und auch die Tatsache, und das fand ich eigentlich am allerschönsten, vor allen Dingen bei den Dreharbeiten von The Croppies, dass du da eben in einem Umfeld von Menschen bist, die so anders sind, die findest du ja auch auf keinem alternativen Wissenskongress in Deutschland, sondern dort findest du wirklich die Creme de la Freaks. Ja,
die internationale
Creme de la Freaks, die du finden kannst. Und das war fantastisch, ja. Also die Gespräche, die sich da ergeben haben, die anderen Weltbilder, ja, mit denen ich oft überhaupt nichts anfangen konnte. Aber anders als jetzt im Internet, wenn mir jemand wieder wegen der flachen Erde zum Beispiel schreibt und mich dann angeht, ja, ich möge doch diese Globuslüge enttarnen und so weiter, kann man so ein Thema dort vor Ort tatsächlich mit Leuten diskutieren, die eben noch open-mindeder sind, die eben völlig frei jeglicher Wertung persönlicher Art sind, ja, also so wie es gesagt wird, wie es im alten Griechenland noch war, wo keiner irgendwie die Wahrheit kannte, sondern jeder hatte eine andere Wahrheit. Der eine hatte die Sonne im Mittelpunkt, der andere den Mond und der dritte hatte schon ein Atommodell, so wie Aristoteles, glaube ich, oder Sokrates, die hatten schon so erste Atommodelle und die haben diese ganzen Weltbilder nebeneinander völlig wertfrei und unpersönlich diskutiert, ja, und niemand hat den anderen dafür angegriffen, die haben argumentiert. Und sowas würde ich mir bei dem Kongress-Phänomen eben auch wünschen, weil es einfach so sehr viele Aspekte gibt, die es wert wären, argumentiert zu werden, debattiert zu werden, ja, und ich glaube auch, wenn man den Leuten, warum nicht einmal irgendwie so in den Sommermonaten so eine halbe Stunde irgendwo im öffentlichen Rundfunk so eine Kongress-Sendung. Das ist diese Woche entstanden, dann noch eine Erklärung dazu, das ist das und das, das ist unsere Interpretation, erwischt hat man mal wieder keinen. So, ich glaube, hätte eine gewisse Quote, also mich würde es interessieren. Aber ich habe natürlich auch Verständnis für jeden, der sagt, komm, lass mich mit dem Quatsch in der Ruhe, die Welt steht kurz vorm Dritten Weltkrieg, wir haben wirklich andere Sorgen.
Naja, interessant. Wie gesagt, ich, um es vielleicht nochmal so zusammenzufassen, so aus meiner Sicht, Gibt es vielleicht ein natürliches Phänomen, was allerdings sehr selten ist und was dann auch nicht so Riesenformationen macht, sondern irgendwas, was sich ganz bescheiden und einfach. Ja. Und dann ab den 80er Jahren, vielleicht weil man eben auch da zu dem Zeitpunkt die Technologie soweit hatte, hat man dann künstlich angefangen, solche Kreise zu machen. Und eins noch, weil du hattest es heute schon erwähnt, und ich wollte es nur noch mal bringen, was ich für so wichtig halte, Uhrzeitcode. Das ist aus meiner Sicht ein ähnliches Phänomen, eine ähnliche Wissenschaft, die gegangen sind. Das ist auch 80er Jahre. In der Zeit hat man diese Dinge entdeckt. Und man hat es dann weiterentwickelt. Die ersten Kornkreise, absolut simpel. Welche von den ersten, die ich je gesehen habe, waren übrigens auf dem Cover von Led Zeppelin Greatest Hits. Ja, das kam Ende 80er raus. Wenn du das anschaust, ist es ganz rudimentär, ganz einfach so. Ja. Und jedes Jahr eine Weiterentwicklung. Genau in diesem Zeitfenster 80er Jahren, wo wir auch Uhrzeitcode haben. Nochmal 10, 15 Jahre später hast du 9-11. Aus meiner Sicht, nee, das ist nicht dasselbe Gerät oder so, ja, ist schon klar. Aber es versteht ja, es ist derselbe, aus meiner Sicht derselbe physikalische Hintergrund. Ähnliche Kräfte, die am Wirken sind, die ich nicht erklären kann, aber ich kann sehen, guck mal, die haben hier gewirkt. Und das sind keine von den Kräften, die wir hier kennen. Das ist nicht nur kinetische Energie. Weder bei 9-11 ist irgendwas mit explodiert, mit kracht dort was zerstört. Nein, es ist was pulverisiert von innen heraus. Es ist auf eine andere Art und Weise passiert. Und genauso ist bei den Kornkreisen auch, wenn du es dir anguckst, es ist eine Technologie am Start. Und da sind Parallelen da. Und deswegen vermute ich, dass es dieselben Leute sind. Was man auch dazu sagen kann, aus meiner Sicht, was auch wichtig wäre, das habe ich mir auch schon immer gedacht bei dem Phänomen Kornkreise, den Gedanken hatte ich schon in den 90ern auch, dass ich vermute, dass es nicht alle Kornkreise von denselben sind. Also dass es verschiedene Urheberschaften gibt. Weil aus meinem, das ist dann auch eher Intuition, wenn ich mir die Kornkreise angucke, dann bei manchen habe ich das Gefühl...
Es gibt verschiedene Handschriften.
Genau, es gibt verschiedene Handschriften. Genau, so wie verschiedene Stile, so könnte man sagen. Und ich halte es für sehr gut möglich, dass diese Technologie, die da zur Anwendung gekommen ist, vielleicht nicht nur Leute von der Breakaway Civilization, Tiefer Staat, Black Operations, also nicht nur, dass die diese Technologien entwickelt haben, sondern vielleicht auch andere Leute. Der Hutchison, der Kanadier mit dem Hutchison-Effekt, das ist auch nur ein Typ. Das ist nur ein Typ und er hat das in seinem Wohnzimmer, in seiner Küche hat er diese Dinger gebaut. Ganz ehrlich, ich glaube, dass es, oder als für sehr gut möglich, dass es auch Gruppen gibt, die vielleicht Jahrzehnte, mehrere Leute gemeinsam an solchen Projekten arbeiten. Und es scheint eben auch eben eine Technologie zu sein, die jetzt nicht Milliarden-Dollar-Projekte braucht, weißt du, so wie CERN oder irgendwelche Fusionstestreaktoren, wo halt das alles sau teuer ist. Sondern es sind Dinge, die können wir mit kleinen Mitteln vielleicht auch selber machen. So. Du brauchst halt, ich weiß nicht genau, halt verschiedene Energiequellen, die musst du dann Interferenzen organisieren, da passieren halt dann Effekte. Da kannst du rumspielen. Das ist gar nicht mal so eine Millionen-Dollar-Technologie. Und dann könnte es auch sein, dass das Gruppen, Kommunen, Freaks, und ich nenne mal nur einen als Beispiel, nicht, dass ich sage, die waren das oder dass ich die auch nur im Verdacht hätte, nur als Beispiel. Damanhur beispielsweise, die in den Alpen ja auch seit den 60ern gibt sie. Und ich meine, die entwickeln auch alle möglichen Technologien. Gruppen wie die können doch vielleicht auch entdeckt haben, hey, wie man diese Effekte hat. Ja? Deswegen finde ich auch nochmal fragen, den Titel von deinem ersten Film auch so stark, die neue Feldordnung, weil das natürlich auf mehreren Ebenen ein super Titel ist. Okay, das Feld wird geordnet, die Atome, also irgendwas ordnet sich dort neu. Ja? Das ist, dann hast du natürlich die Anspielung auf die neue Weltordnung, neue Feldordnung. Das hat also auch vielleicht mit irgendwelchen größeren Mächten zu tun, aber eben auch Feldordnung, es ist auch ein elektromagnetisches Feld, also das Feld, das ein Kraftfeld und dass da eine neue Ordnung ist. Also ich finde es einen genialen Titel und das halte ich durchaus für möglich, dass auch einzelne Gruppen vielleicht auch sowas entdeckt haben und da vielleicht auch dann sogar direkt in Kommunikation treten. Die sehen, hey, das ist sowas, wir können es auch. Ihr macht einen Kornkreis. Wer auch immer, ob die das sehen, das sind vielleicht Aliens oder ob die sagen, es ist irgendwie ist Militär. Es sind auch überall Militärbasen dort. Ja, vielleicht kommen ja die meisten von den Bildern von diesen Militärbasen.
Also die meisten fliegenden Lichtbälle, die da entdeckt werden, stellen sich tatsächlich als Hubschrauber oder irgendwelche Maschinen vom Militär aus, was eben im Wiltshire dort tatsächlich stationiert ist. Die fliegen da auch nachts viel rum. Auch in Zusammenhang mit Kornkreisen hat man schon diese Black Hawk, ja, ja, genau. Helikopter über Kongreisen schweben sehen. Also die untersuchen
das dann genau. Auch. Schau, was ist. Also es ist natürlich spekulativ. Ist klar, aber ich meine, hey, können wir ja machen. Wenn es andere Gruppen gibt, ja, so Kommunen, Freaks, die auch Jahrzehnte an sowas arbeiten und die vielleicht auch sowas können. Und wenn die sowas dann einsetzen, um einfach vielleicht nur zu sagen, hey, was ihr könnt, können wir auch. Oder weil sie sagen, ihr macht was, wir kommunizieren, guck mal, mal sehen, und vielleicht können wir miteinander so Ping-Pong spielen.
Oder irgendwie. Gegeneinander.
Oder auch gegeneinander. Wie auch immer. Das kann ja sein, dass gerade das dann auch diese Militärreaktion hervorruft. Weil dann auf einmal das Militär sieht, boah, damn, da gibt es auch noch andere Leute, die können sowas machen. Und okay, jetzt richten sie ihr Ding nur auf einen Kornkreis. Aber was machst du, wenn du diese Technologien, wo du solche Effekte hast, wenn du es eben auf ein Gebäude richtest? Dann hast du auf einmal wird etwas, was du hier als Kunst benutzt, wird dann zur Waffe. Und das kann auch dann eben genau diese Überreaktion von dem Militär zeigen. Scheiße, da gibt's welche, die haben sowas auch. Die müssen wir unbedingt kriegen, diese Jungs. Ja? Also, das ist spekulativ. Aber das ist das Bild, was sich für mich gerade ergibt. Und ja, das wollte ich halt mal hier zum Thema bringen. Weil das Entscheidende ist, ich habe es mir echt erst in den letzten Tagen wieder gedacht. Früher hat das so eine Bedeutung gehabt für mich. Ich habe mich da so viel damit beschäftigt. Und heute, das hat einfach nicht mehr diese Kraft. Aber warum eigentlich? Und das ist, so bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen. Lass es uns wieder anschauen. Revision von 2018 zurückgucken. Und sagen, ich glaube, es hat nicht mehr diese Kraft, weil es einfach jetzt auch gar nicht mehr in uns greift. Also dieses PSYOP greift in uns nicht mehr. Weil diese ganze 2012-Geschichte, diese ganze Alien-Geschichte an sich schon immer mehr an Kraft verliert. Und dann deswegen dieser Kontext dann nicht mehr so wichtig ist. Ja.
Also ich weiß nicht, ob es eine PSYOP ist. Kornkreise greifen bei mir nach wie vor. Ich interessiere mich einfach nur nicht so sehr, seit ich Kinder habe und nur wieso mehr Mitarbeiter bekommt und so weiter, habe ich halt tatsächlich auch andere Sorgen. Aber ich würde eigentlich sehr gerne mal wieder vielleicht noch eine zweite Staffel von The Croppies drehen. Weil mich fasziniert das Phänomen nach wie vor und wie gesagt, für mich stehen diese W-Fragen gar nicht so im Vordergrund, weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich sie nicht beantworten kann. Ja, ich kann mir jetzt die 10.000ste Theorie dazu anhören. Mich fasziniert einfach Kornkreise deswegen, weil es ein Thema ist, weil selbst wenn wir mal alle Spekulationen wegnehmen, müssen wir doch Folgendes festhalten. In den Sommermonaten tauchen in der Zeit von April, also es geht jetzt bald los, von April bis in den September hinein, in England über 100 Kornkreise auf. In diesen Monaten. Oder um die 100 Kornkreise auf. Die zum überwiegenden Teil erstmal auf den ersten Blick wirklich, so wie wir sie hier schon die ganze Zeit sehen, fantastische Muster haben. Also man hat eine extrem geringe Fehlerquote. Also wenn ich Künstler bin und ich will freihand so ein Muster auf Blatt Papier bringen, dann brauche ich mehr als einen Versuch.
Ja.
Ja, so einen überdimensionalen Zirkel, ja klar kann man sich jetzt mit Stricken und Spanngurten oder irgendwelchen Apparaturen und so weiter, die mit Rädern, klar, vorstellen kann man sich vieles, wie man diese Muster macht und man hat es ja in dem einen Video am Anfang auch gesehen, wie man das mit Brettern im Prinzip auch umtreten kann, so wie es eben auch die herkömmliche Erklärung sagt, ist mir zu einfach. Für mich steht hundertprozentig fest, es steckt mehr dahinter. Aber was? Wie gesagt, wir haben in dieser Sendung in einige Richtungen spekuliert. Mhm. Man könnte noch ganz andere Richtungen ansprechen.
Auf jeden Fall,
gerade auch, was eben diese Region ist ja im Herzen von Wiltshire, steht ja auch Stonehenge. Und diese Region mit über hunderten von Grabhügeln aus der Steinzeit ist ja sowieso sehr, sehr mysteriös, ja, mit vielen Legenden und Trollwesen und Fabelwesen verbunden.
Es ist eine lebendige Landschaft, das ist gar keine Frage.
Also ja,
ich war auch schon in der Gegend, noch früher, bevor ich von den Kornkreisen gehört habe, aber es ist wirklich eine von den Gegenden auf der Welt, in Europa, wo Natur und Kultur ganz eng zusammen sind. Es ist echt eine faszinierende Landschaft, einfach Südengland, ne? Seit Jahrtausenden. Ne?
Ja, ja. Also gerade auch Stonehenge birgt noch so viele ungelöste Rätsel. Vielleicht hängt es auch irgendwie damit zusammen, vielleicht aber auch nicht. Es ist halt ein sehr weites Themenfeld, was sehr viel Platz für Spekulationen bietet, kaum Antworten bietet. Aber genau das macht es eben auch so interessant.
Spannend.
Und seien am Ende die Antworten vielleicht wirklich extrem banal. Dass es am Ende eben wirklich so ist, dass es irgendwelche Menschen mit einer ganz herkömmlichen Technologie machen, aus dem Grund eben einen kleinen Teil der Weltbevölkerung, weil viele interessieren sich ja nicht dafür, aber ein paar wenige interessieren sich eben dafür, die man dann eben The Crappies nennt, ja, die eben seit 30 Jahren hinters Licht zu führen und sich dann anonymerweise zu freuen. Mag sein, es ist doch aber eher schwer vorstellbar. Und selbst wenn es so ist, es ist mir egal, ich gucke mir die Muster auch weiterhin sehr gerne an und bin fasziniert darüber, über diese wunderschöne illegale Landschaftskunst. Ja? Selbst wenn wir es darauf runterbrechen, illegale, anonyme Landschaftskunst, wäre das immer noch ein Thema für die meisten Journalisten berichtenswert, weil es immer noch tausendmal spannender ist als den ganzen Schwachsinn, den wir den ganzen Tag im Fernsehen zu
Auf
sehen
jeden Fall.
bekommen. Ja. Warum ist das Thema so verpönt? Ich muss doch als Mainstream-Journalist hier gar nicht irgendwelche Erklärungen abgeben, so wie wir es jedes Jahr zum Kongressphänomen bekommen, wo dann irgendwie der Experte vom Forstverein irgendwie erklärt, dass das bumsende Rehe sind, die beim Paarungsverhalten da ihre Kreise ziehen. Also, und das schafft dann ernsthaft in die Zeitung. Ja? Und da hat man dann schon wieder das Gefühl, Moment mal, hier wird doch irgendwas vertuscht. Ja? Warum können die denn nicht genauso normal darüber berichten, wie das Nuvisa macht? Ja? Wir stellen uns auch nicht hin und sagen, Leute, die Aliens schicken uns hier Kongressbotschaften, sondern wir berichten faktisch darüber, was es zu berichten gibt.
Genau.
So. Warum kriegen das die Mainstream-Medien nicht hin? Und genau da ist eben der Punkt, wo dann eben die ganzen open-minded Leute misstrauisch werden. Ja, warum sind Kongresse verpönt? Warum wird das sozusagen dadurch erst interessant gemacht? Ja, warum wird das überhaupt so mystifiziert? Warum kriegen die Massenmedien das nicht hin zu sagen, hey, wir haben hier anonyme, illegale Landschaftskünstler, lasst uns mal unseren Reporterjob tun und der Sache auf den Grund gehen. Ja,
Ja.
anstatt jene blöd zu machen, die da drinnen irgendwelche Alienbotschaften erkennen.
Könnte man natürlich auch wieder einweben, um eben diese eine gewisse, diese PSYOP ist sozusagen nicht für die Masse, sondern die ist wenn für eine gewisse Szene. Nehme es einfach, weil ich kein besseres Wort habe für die ESO-Szene oder sowas. Und das ist vielleicht auch genau der Grund, warum man es in dieser Region macht, weil eben diese Region sowieso die Leute anzieht. Und dass man das dort verbindet und einfach einen großen Teil von dieser Szene in eine Art Hamsterrand einspannen, wo du am Ende dann eigentlich gar nichts dabei rausbekommst. Und ein Ding, was auch noch dafür spricht, was wir noch ganz am Anfang hatten, wir haben uns ja gefragt, hey, wenn das Leute einfach wirklich nur mit mechanischen Mitteln machen, da muss ein enorm großer Fahndungsdruck sein. Wir haben gesprochen über die Landwirte dort sind nicht begeistert. Die machen Stress. Die Polizei patrouilliert jede verdammte Nacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es gegen den Willen der einheimischen Bevölkerung läuft. Du sagst jedes Jahr Hunderte, weißt du? Ich meine, da müsste man viel mehr Leute
Um die
schnappen.
100, würde ich
Aber
sagen.
was ist denn, wenn vielleicht das eben auch Teil einer PSYOP ist, weißt du, und der Landwirt halt auch sein Geld bekommt? Hier 20.000 Pfund, hältst du die Klappe
Das glaube ich
und dass deswegen
nicht.
auch
Mit
nie
welchem
eine gefunden wird.
Ziel? PSYOP, mit welchem
Ne,
Ziel?
um diese 2012-Agenda anzuschieben. Das war
Welche 2012-Agenda?
Jetzt ist es auch nicht mehr so entscheidend, aber wir sagen, jetzt hat es auch keine Kraft mehr. Das Kongressphänomen hatte eben seine Kraft in den 90ern und es ging eben um diese Agenda Hinblick auf 2012, es ging um diese ganze Alien-Agenda, und die ist nicht für die Massen gedacht. Deswegen die Massen haben das Thema ignoriert. Aber all die Leute, die sagen mal so, sich für solche Sachen interessieren, die hat das dort jahrzehntelang schön beschäftigt und Alien-Geschichte und so weiter. Und vielleicht war es auch noch nicht mal mega erfolgreich, muss ja gar nicht sein. Ist auch kein großes Ding. Wenn du so eine Technologie hast, ist es ja jetzt kein Riesenaufwand, das zu machen. Man macht es einfach, vielleicht ist es auch nur eine Studie, um zu gucken, wie funktionieren solche Dinge, wie sehr können wir mit den Leuten spielen. So, es muss jetzt gar nicht so eine super ernste Bedeutung haben oder sowas. Ja. Eine Feldstudie, weil man eben plötzlich diese Technologie hat und guck mal, lass uns damit was machen. So. Wie auch immer, wir werden es nicht am Ende lösen, aber aus meiner Sicht, das ist, warum ich das unbedingt hier auch besprechen wollte. Zum einen ist es immer noch eins der großen Mysterien, aber es ist dann oft wie so ein Regenbogen. Es ist ein Regenbogen, wenn der frisch am Himmel ist. Dann, oh, Leute, kommt, Kinder, schaut es euch an. Aber wenn der erstmal 5 Minuten steht, das ist jetzt auch kein mehr, weißt du? Das ist genau das. Der ist immer noch genauso schön wie vorher, aber naja, du schaust ihn halt nicht 10 Minuten an. Irgendwann lässt es dann sein. Dieses Thema sehen wir heute, obwohl es immer noch aktuell ist, wir immer noch nicht die Erklärung haben, aber aus meiner Sicht ist es so ein Blick nach hinten. Und aus meiner Sicht ja, gibt es da ganz erstaunliche Parallelen zu anderen Themen, über die ich ja schon gesprochen habe. Und deswegen wollte ich das hier, diese Parallelen da nochmal aufbringen. So. Ja, hast du noch ein abschließendes Fazit?
Also ein Fazit zu Kongreisen habe ich nicht, aber ich merke gerade, dass ich wirklich Lust hätte, eine zweite Staffel von The Croppies zu drehen.
Hans Franke.
Weil ich habe jetzt schon zwei Filme dazu gemacht und bin eigentlich, natürlich bin ich schlauer als vorher, weil ich viel gelernt habe, gerade was die Fakten betrifft, aber wissender bin ich eigentlich nicht, weil die Fragen sind alle für mich nach wie vor kein Deut mehr beantwortet, außer dass ich jetzt vielleicht mir darüber sicher sein kann, dass die allermeisten Kongreise tatsächlich mit einfachen Mitteln selbst gemacht sind. Aber die schließe ich in meiner Betrachtung ja aus, auch wenn ich immer allgemein von den Kongreisen rede. Ich meine, wenn wir hier über das Phänomen reden, dann reden wir auch tatsächlich über die paar wenigen Kongreise, die eben ein Phänomen sind, weil sie eben nicht alle Fragen beantworten können. Und ein Fazit. Ja, keine Ahnung. Also wie so vieles hoffe ich, noch zu Lebzeiten darauf Antworten finden zu können.
Also eine neue Staffel Croppies. Frank, das klingt ein großartiges Projekt. Ganz ehrlich, hey, ich habe diese beiden Filme schon gesehen. Vor vielen Jahren, da haben wir uns noch gar nicht gekannt. Da war ich noch reiner User von solchen Dingen. So. Und da habe ich mir damals schon gedacht, ey Mann, also auch beide sind super. So. Das ist wirklich, wo viele Infos drin sind. Und dann die Croppies aber auch so toll. Da habe ich mir auch damals gedacht, oh Mann, das wäre echt witzig mit den Leuten da, mit den Freaks hier eine Woche in Südengland durch die Kornkreise laufen.
Es ist eigentlich nur die Frage, ob unsere Zuschauer das sehen wollen. Also bei The Croppies muss ich sagen, es war das, ich glaube, zweitteuerste Filmprojekt, was wir gemacht hatten und der größte Flop finanziell gesehen.
Ja, schade.
Also da haben wir, glaube ich, bis heute unsere Kosten nicht wieder rein. Von daher habe ich mich da auch bisher immer gescheut, da was zu machen. Aber wenn unsere Zuschauer das sehen wollen und bereit wären, da sozusagen produktionstechnisch mit zu finanzieren. Lass uns eine Woche nach England fahren und
Summertime in England, ich wäre dabei. Hey, vielleicht können wir es ja so stehen lassen, also ihr habt es gehört, Leute. Schreibt es in den Kommentaren rein. Es freut uns eh immer, wenn da so große Debatten sind. Auch heute durchaus ist das eine oder andere, was wir hier präsentieren, ist ja auch, um eine Debatte auch zu hervorzuprovozieren, auch ein bisschen so einfach mal das Denken so anzuschieben. Wir freuen uns, wenn ihr darauf einsteigt, wenn wir da eine Diskussion zum Thema haben. Und schreibt auch, was ihr von so einer Idee haltet. Würde euch sowas interessieren? Wäre das irgendwie interessant für euch? Und würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin, unabhängig, ob wir jetzt noch eine Croppy-Staffel drehen oder nicht, wenn ihr weiterhin uns treu bleibt, wenn ihr Nuviso unterstützt. Und so viel gibt's von mir für heute zu sagen. Hast du noch was?
Nö, also vielleicht nochmal darauf hinweisen, die beiden Filme, die gibt's natürlich in voller Länge auf YouTube. The Croppies gibt's einmal als Filmvariante und einmal als achtteilige Fortsetzungsserie. Einfach, wenn das interessiert, bei YouTube eingeben und angucken.
Jo, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast hier für dieses Gespräch. Und
Gerne wieder.
Es ist noch nicht auserzählt, so die Geschichte. Und euch danke ich für die Aufmerksamkeit und bis nächstes Mal. Tschüss.